Hallo David.
Hallo Robert.
So, was ist es heute?
Heute ist Dienstag.
Wirklich, Alter. Also, fällt dir irgendwas ein? Könnte irgendwas besonders sein heute?
Heute ist, ich weiß nicht, ist ein Feiertag. Spielt
wie viele Folge haben wir im Podcast?
250. Folge.
Ja. Und was morgen?
Morgen ist Mittwoch.
Da habe ich 15 Jahre YouTube.
15 Jahre?
Ja. Zwei Dinge, die wir nicht feiern.
Nee.
Aber mal kurz erwähnt haben.
Ja, ey. Zum 250. Jubiläum haben wir gesagt, machen wir mal was anderes.
Yeah.
Laden wir uns mal jemanden ein, der das Ganze, ja, der das ein bisschen feierlicher macht.
Ja, wir laden jemanden ein von einem Gewerk, von dem wir tatsächlich noch nie jemanden hier hatten. Ja. Deswegen stellen sich mir auch 1000 Fragen über den Arbeitsablauf. Wir haben hier Arend Remmers. Hallo.
Hallo.
Und Arend, eine Sache, ich habe es mir noch gerade rausgesucht. Pass mal auf, ich habe mir einen Screenshot gemacht. Warte, ich finde den Screenshot. Ganz hier hinten ist er.
Wo ich dich das erste Mal kontaktiert habe?
Ja, ja, ich habe das allererste rausgesucht. Ich habe mir den, ich habe ihn.
Bestimmt bei Schneeflöckchen, oder?
Ja.
Nee, noch früher. Ich habe ihn, jetzt habe ich es hier. Lieber Robert, ich bin Drehbuchautor und mein Film Unsere Zeit ist jetzt, hatte ich leider nicht ganz überzeugen können. Kann deine Kritik aber absolut nachvollziehen und habe mich trotzdem über deine Review gefreut. Jetzt würde ich gerne noch mal versuchen, dein Filmherz mit meinem Herzensprojekt Schneeflöckchen zu erobern. Es ist sehr kurzfristig, aber wir würden uns mega freuen, wenn du Samstag, den 6. Mai um 14 Uhr und so weiter und so fort. Diese Mail ist vom 4. Mai 2017.
Wow, ja.
Fast 9 Jahre her.
Ja.
Und damals dachte ich auch schon so, weil du über die Jahre immer wieder geschrieben hast, wie engagiert, wie herzlich. Und das erste Mal persönlich sind wir uns auch erst begegnet bei diesem ARD-Ding.
Ja.
Also, dass wir mal ein bisschen längeren Quatsch gemacht haben vor ein paar Monaten.
Ja. Ja.
Da, wo ihr auch die zweite Staffel von Oderbruch vorgestellt habt. Und jetzt wurde es endlich mal Zeit, dass wir hier im Podcast reden.
Ja, super. Neun Jahre später, Beharrlichkeit zahlt sich
endlich
aus.
Drehbuchautor.
Ja.
Also wir werden viele Fragen haben, uns in deine Welt mitnehmen. Damals Schneeflöckchen, da habe ich schon oft gehört, was für ein wilder Ritt dieses Projekt war. Aber dann auch Sachen wie Dogs of Berlin unter anderem. Dann haben wir Slowborn, auch mega gefeierte Serie, an der du mitgeschrieben hast. Zwei Folgen steht zumindest bei IMDb.
Ja,
ich weiß nicht, ob du dann noch mehr gemacht hast. Boy Kills World haben wir hier im Podcast besprochen. Er wird mich dann auch fragen, wie, dann schreibst du was und dann kommt so ein Skarsgård daher und macht deine Texte. Macht das was mit einem Fragen über Fragen und dann der, ich weiß gar nicht, ob richtig Überraschungserfolg oder Bruch. Habe ich richtig die Zahl im Kopf? 12 Millionen Abrufe?
13 mittlerweile.
13? Na okay, weil jetzt nochmal Leute, weil die zweite Staffel.
Na klar, jetzt mittlerweile.
Weil wir drüber gesprochen haben. So sieht es nämlich aus.
Genau, natürlich.
13 Millionen Abrufe in der ARD-Mediathek, beziehungsweise ich glaube ZDF, man kann ja inzwischen auf beiden gucken.
ARD, ja genau.
Ja, aber man kriegt es quasi auf beiden. Und jetzt gerade ist die zweite Staffel angelaufen, seit dem 20. Februar in der ARD-Mediathek und gerade auch parallel die lineare Ausstrahlung. Zwei Folgen sind schon gelaufen zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen und ich meine mich zu erinnern, am 27. Februar um 23:55 Uhr, also in den 28. Februar rein, kommen die anderen 4 Folgen zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens.
Ja.
Warum?
Da hat DWDL gerade einen interessanten Artikel drüber veröffentlicht, dass Mediathekserien immer noch in Anführungsstrichen versendet werden, sozusagen. Wir haben auf, muss man dazu sagen, jetzt aber einen wesentlich besseren Sendeplatz als damals noch bei der ersten Staffel. Da ging es schon bei den ersten Folgen irgendwann um 11 Uhr abends erst los oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Das heißt, wir sind da jetzt schon nach dem Tatort ganz gut aufgestellt eigentlich. Aber es ist so, dass selbst Mediathekserien, bisher war das so, auch rein rechtlich einfach im Fernsehen ausgestrahlt werden mussten. Ne? Wie da genau die Zusammenhänge sind, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber das ist mittlerweile aber auch teilweise schon geändert worden. Ne? Das heißt, in dem Artikel kann man dann auch lesen, dass das jetzt mittlerweile nicht mehr Pflicht ist und vielleicht in Zukunft dann auch wirklich Mediathekserien nur noch in der Mediathek laufen. Wir werden es sehen. Aber natürlich hat das auch immer die Chance, da noch trotzdem ein Publikum zu finden. Wir haben natürlich auch jetzt nach dem Tatort auch einen Peak in den Mediatheken gesehen, dass natürlich auch ein paar Leute dann in der Mediathek weitergucken, weil sie vielleicht die erste Folge noch im Fernsehen geschaut haben und dann in der Mediathek weiterschauen. Aber es ist halt so ein bisschen so ein komischer Hybrid, ne? Dass du im Fernsehen immer noch eine Ausstrahlung bekommst, aber mehrere Folgen hintereinander bis in die Nacht hinein. Gucken natürlich nicht viele. Dann kriegt man auch immer so eine doofe Headline, schlechte Quoten für Oderbruch. Und wir denken immer so, es ist doch eine Mediathekserie. Ne? Aber das gehört halt einfach dazu. Ja.
Das hatte meine Frau, die Schauspielerin, die hatte in König von Palma mitgespielt. Und da war das auch ganz seltsam, weil RTL das eigentlich so für RTL Plus produziert hatte. Es musste dann aber auch auf RTL laufen. Sie hatten es so gemacht, dass sie das, ich glaube, über Ostern im Fernsehen ausgestrahlt haben. Und dann einen Monat später kam das dann in den Mediatheken. Und im Fernsehen hat es nicht funktioniert. Und dann kam es genauso, wie du sagst, ja, lief nicht so gut, keine guten Quoten. Und hinterher in der Mediathek lief es dann aber gut. Ja. Weshalb dann sogar eine zweite Staffel produziert wurde. Und dann haben sie es genau wieder so gemacht. Und ich dachte, warum lernen die denn nicht? Das ist doch ganz seltsam. Ich verstehe es überhaupt nicht.
Ich glaube, das Publikum, für das die Serie gemacht ist, findest du ja gar nicht mehr im linearen Fernsehen.
Genau.
Das wird der Grund sein, ne?
Aber man versucht halt noch ein paar Leute, glaube ich, auch von dem linearen Fernsehen rüberzukriegen auf die Mediathek. Also es gibt schon ein paar Gründe, die ich auch verstehen kann. Die experimentieren natürlich damit auch mit den Sendeplätzen und so weiter und so fort. Das ist letzten Endes auch Werbung vielleicht für die Mediathek, ne? Aber das passiert ganz oft. Also das war bei Slöbern auch, glaube ich. Also das ist noch so ein Findungsprozess, ne, für die Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, wie die das dann genau machen in der Zukunft. Aber ja, beschweren tun wir uns natürlich nicht, dass es auch im linearen Fernsehen läuft. Man ärgert sich so ein bisschen über diese Headline dann. Jetzt wurde es aber auch zumindest relativiert. Da kamen jetzt auch die Quotenergebnisse. Die waren natürlich auch nicht überragend. Ne? Mhm. Aber es wurde zumindest jetzt auch darauf eingegangen, dass es eigentlich ja eine Mediathekserie ist und so weiter. Und dann das Bewusstsein ändert sich ein bisschen, ja.
Was so schade ist, weil wenn man drauf schaut, wir waren beide begeistert von Chabos, ne? Mediathekserie, Schwarzes Gold. Ja. Da habe ich David gleich vor zwei Folgen das erste Mal, also was, ich meinte so, There Will Be Blood in der Lüneburger Heide, klingt erstmal völlig merkwürdig. Hatte ich, glaube ich, zwei Episoden gesehen, kam zu Silvester dann raus. Mhm. Auch, finde ich, ziemlich starkes Ding, wovon kaum einer was mitbekommt. Mhm. Da werden ja wirklich Ideen umgesetzt, wo wir ja oft auch meckern und sagen, wo sind denn diese Geschichten? Und ihr mit Oderbruch, ich weiß noch, du standst auf der Bühne bei diesem, wie hieß denn das, ARD-Show, nicht Showcase.
Serienspotlight.
Serienspotlight, ne? Da hieß es auch so, da habt ihr gesagt, zur zweiten Staffel, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Mhm. Ihr musstet die erste Staffel noch so ein bisschen tarnen, wie so ein Krimi, so nach dem Motto, Friedrich Mücke saß ja auch hier. Mhm. Man kriegt schwer die Stoffe an die Redakteure, weil die so ein bisschen notfalls an ihrem eigenen Ast sägen. Und jetzt wirkt das so ein bisschen auf mich so wie, das war so der Wolf im Schafspelz. Du packst erstmal so eine Krimiserie, ein großer Haufen toter Menschen, aber dann lebt da noch wer. Mhm. Die Frage ist, wer oder was steckt dahinter? Die Geschichte von zwei Geschwistern kristallisiert sich heraus. Und jetzt in der zweiten Staffel, du kannst gleich entscheiden, was du sagen willst, geht's aber auf jeden Fall auch noch weiter. Es bleibt im Oderbruch, es geht in die spanische Wüste, es geht nach Norwegen und wir befinden uns jetzt inzwischen in einem komplett anderen Genre, wo du sagen würdest, naja, das ist jetzt völlig undeutsch. Und ich habe in Interviews mit dir auch gesehen, du wusstest von Anfang an, dahin soll es gehen. Du sagst auch, du hast im Kopf bis Ende vierte Staffel, was es wird. Also du hast Staffel 3 und 4 schon auch so im Kopf. So, was ist Oderbruch, frage ich jetzt mal lieber, damit wir nicht gespoilert haben. Du wirst besser wissen, was du sagen kannst.
Das ist eine Frage an euch. Ich meine, die erste Staffel ist jetzt 2 Jahre alt, ne? Da kann man schon, ich meine, es ist auch überall, wird das auch so besprochen.
Ja, ja, ja,
ich glaube, wir können relativ offen darüber reden. Es tut mir leid, wenn ihr Oderbruch noch nicht geschaut habt. Ich glaube, dass es auch gut Spaß macht, wenn man weiß, dass es am Ende eine Vampirserie ist. Ja. Jetzt sage ich es einfach mal so, weil sonst super schwer jetzt auch über die zweite Staffel zu reden, die jetzt gerade rausgekommen ist. Ich glaube, das kann man schon sagen. Es wird mittlerweile auch in der zweiten Staffel auch ganz klar als Vampirserie betitelt. Ja, ich sag mal so, es ist, wie du sagst, es ist der Wolf im Schafspelz, ne? Aber das war auch immer Teil des Konzepts. Wir haben es ja nicht explizit für die Mediatheken geschrieben, sondern wir haben es einfach als coole Serie geschrieben. Und da war einfach die Idee, was wäre, wenn man aus einem Crime-Serienkiller-Stoff ins Übernatürliche geht, aber langsam. Nicht in der ersten Folge, sondern was ist, wenn es als ja True Detective mehr oder weniger anfängt und dann auf einmal merkt man, der Serienkiller ist aber ein Vampir. Ne? Und wie könnte man Vampirismus mal anders erzählen, nämlich eher als Blutsucht und dieses ganze extrem Übernatürliche eher reduziert und erdet. Ne? Also unsere Vampire haben keine spitzen Zähne, die verbrennen auch nicht im Tageslicht und schlafen nicht in Särgen. Ne? Wir haben ganz vieles davon weggelassen und uns im Prinzip gefragt, was wäre, wenn Vampirismus ein realer Gendefekt ist, nachdem man einfach blutsüchtig ist, mit dem auch ein paar übernatürliche Dinge einhergehen, wie zum Beispiel haben unsere Vampire auch übernatürliche Kräfte, wenn sie Blut konsumiert haben. Sie haben auch übernatürliche Heilungskräfte und werden extrem alt, sind aber zum Beispiel auch nicht unsterblich. Wir haben einfach unsere eigene Interpretation des Genres gewagt und uns halt gesagt, okay, und alles andere ist praktisch über die Jahrzehnte und Jahrhunderte dazu gedichtet worden. Ne? Das Schlafen in Särgen, das Tageslicht und so, aber es gibt einen wahren Kern dahinter. Und
du
so
hast du doch einen Transsilvanier gecastet als neuen Anführer.
Das war,
Sabea Tambrin ist wirklich in Transsilvanier.
Sabine so? Tambrin, ja.
Sabine, ich passe mal falsch
Kein Problem. Ja, genau, es gibt dann halt natürlich witzige kleine Sachen, wie dass Sabine Tambrin tatsächlich aus Transsilvanien kommt, den wir in der zweiten Staffel besetzt haben. Aber das sind Zufälle sozusagen. Ne? Und, aber ja, das ist im Prinzip die Serie. Ne? Es fängt als Serienkiller-Stoff an und dann ist der Serienkiller ein Vampir. Und dann erfahren wir warum und was es mit dieser tragischen Familiengeschichte auf sich hat. Ja.
Wenn es Dark nicht gegeben hätte, wäre das doch sicherlich eine Sache gewesen, die man sehr viel schwerer durchbekommen hätte.
Definitiv. Das habe ich auch oft schon gesagt, dass wir haben in dem Mystery-Genre generell, hat Dark die Tür natürlich nicht nur aufgemacht, sondern in die Luft gesprengt, sage ich mal. Der Erfolg, den Dark hatte, der ist ja sowas von, ist so ein bisschen wie Rammstein in der Musik, ne? Das passiert so einmal in der Generation. Ne? Es ist einfach unfassbar, was die geschafft haben. Und in diese Kerbe schlagen wir natürlich auch, ne? Auch wenn unsere Serie natürlich anders ist und es international viele solcher Serien gibt, aber eine deutsche Serie oder dass wir in diesem Genre jetzt viel mehr machen können und Freiheiten haben und das Vertrauen auch genießen, letzten Endes auch von der ARD-Redaktion, hat mit Sicherheit auch was damit zu tun. Wir hatten aber auch Glück, dass die ARD-Mediathek, also Slowburn lief in der ZDF-Mediathek sehr gut und die ARD-Mediathek hat praktisch sowas Vergleichbares auch für die ARD-Mediathek gesucht. Und da waren wir einfach mit zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und Sebastian Lückel, hallo, hat das Projekt zur ARD geholt, zur ARD Digeto. Und ja, das war ein großes Glück einfach. Ne? Jedes Projekt, was man macht, ist einfach, braucht dieses Quäntchen Glück, um am Ende an den richtigen Mann zu kommen, der daran glaubt und oder Frau. Und das hatten wir auch natürlich dann.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, na, Eier verstecken? Bist du dabei?
Ja, klar,
gerne. Ostern steht bereit. Und was ist wichtiger zu Ostern, als ordentlich Protein zu sich zu nehmen? Für die Muskeln, für die Erholung, super wichtig. Gute Proteinquellen.
Ja.
Und da hilft uns der Koro Online-Shop. Egal ob Proteinpulver, klassisches Proteinpulver, veganes Proteinpulver, das ihr aber auch in Riegelform, ne? Also Proteinriegel, wenn ihr die gerne mögt. Oder auch so Crispies aus Soja beispielsweise für Bowls, für Snacks oder für ein crunchiges Frühstück. Oder beispielsweise Toppings wie Nussmusse. Ist bei Protein einfach die Tatsache immer gegeben, es ist ein wichtiger Baustein für die Regeneration im Körper. Oder wenn ihr zum Beispiel trainiert für den Muskelaufbau, für die Gesunderhaltung ohnehin und macht auch noch wahnsinnig gut satt. Und da findet ihr sehr viele unterschiedliche Quellen im Koro Online-Shop, oft auch bei sehr haltbaren Lebensmitteln in Großpackungen. Und Proteinpower und Osterfreude ist das Motto. Gönnt euch doch einfach mal. Und von uns bekommt ihr noch den Code SCHWAFEL5, Schwafel als Wort und 5 als Ziffer dazu und spart nochmal beim Checkout, wenn ihr ihn eingibt, 5% auf den ohnehin schon sehr fairen Preis. Danke an Koro und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den
Podcast.
Ich habe jetzt eine Fun-Fact-Frage als Friedrich Lücke, Mücke.
Ja. Mücke hier war. Sebastian Lücke, Friedrich Mücke.
Ja, ja, als er hier war, meinte er Adolfo, also euer Regisseur, sei ein Filmverrückter. Angeblich, David sagt immer selbstbewusst, mal setz mir vor die Nase, wen er willst, mache ich fertig im Filmquiz. So ungefähr. Und dann meinte Friedrich Mücke, ohne dass ich dich jetzt gut kenne, David, ich würde sagen, der Adolfo macht dich platt. Und er meinte, die Legende besagt, er schaut vor jedem Drehtag, bevor er ans Set geht, noch einen Film. Was da dran?
Das sollte Adolfo selber beantworten, aber es gibt natürlich immer Phasen. Ne? Es gibt wirklich Phasen, wo wir zusammen, also dazu gehört auch Christian Albert, Adolfo und ich, jeden Tag einen Film gucken, ne? Und auch auf Letterboxd schön teilen und so weiter und wir immer gucken, was hat der andere am Vorabend geschaut. Da würde ich jetzt aber sagen, es hängt davon, wenn man viel arbeitet, also mir geht es zumindest so, gucke ich weniger.
Ja.
Ne? Und es gibt immer, es ist immer Phasen. Es gibt aber jemanden in unserem Freundeskreis, wo ich meine Hand für ins Feuer legen kann, weil ich das auf Letterboxd sehe und es ist wirklich Christian Albert. Der guckt wirklich jeden Tag einen Film. Und der guckt bis zu 450 Filme im Jahr, weil er guckt nämlich manchmal auch 2 am Tag. Ne? Wow. Also ich weiß, und er arbeitet extrem viel. Ich weiß überhaupt nicht. Das ist einer meiner besten Freunde und ich raff's bis heute nicht, wie der das macht. Und ja, das ist wirklich ein Phänomen.
Den müssen wir dann mal hier haben irgendwann.
Also Christian Albert kann ich euch, also ich würde euch beide wärmstens ans Herz legen. Wir sind halt so das Trio, ne? Wir sind auch die Creators, wie man so schön sagt, von Oderbruch. Ne? Wir drei haben das zusammen gemacht. Ich auf der Autorenseite. Christian ist so der Hybrid zwischen Regisseur, Kameramann und Autor und auch Produzent und Adolfo als Regisseur.
Ich bringe Christian immer durcheinander. Christian hatte...
Hat er nicht auch die Schweigertat? Nee,
genau.
Die Schweigertat-Orte genau. Und Dogs of Berlin.
Dogs of Berlin.
Und
da hatten wir uns kennengelernt.
Da, nee, er ist wieder da nicht.
War er das, der diesen amerikanischen, diesen Weltraum Pandorum?
Pandorum. Pandorum ist von ihm,
Antikörper. Ich ein Interview mit ihm hatte ich ein Interview.
Antikörper, den magst du auch gerne.
Antikörper war von ihm?
Ja.
Antikörper von ihm, genau. Und nach Antikörper ist er für einige Jahre nach Amerika gegangen, hat da Curse Case 39 und Pandorum gedreht unter anderem. Und wir haben uns kennengelernt bei Dogs.
Das müssen wir mal nutzen. Der Christian muss herkommen und dann mache ich einen Filmquiz zwischen David und ihm. Und dann gucken wir, was passiert.
Also ich will Adolfo nicht zu nahe treten. Adolfo, du weißt, ich liebe dich. Aber wenn wir zu dritt entscheiden müssen, wen stellen wir auf, würden Adolfo und ich beide sagen Christian. Also von daher.
Okay, das war jetzt eigentlich meine Zwischenfrage an der Stelle. Irgendwo muss ich es eigentlich mal von vorne aufzählen. Aber ich frage mich jetzt, wenn jetzt so eine Serie so durchknallt, Snowboard und dann Oderbruch. Du sagst auch, du arbeitest jetzt schon in der dritten Staffel. Mal gucken, ob die kommt. Frage ich mich, muss man jetzt mal gucken, was da Alter, komm. Mhm. Wenn er der erste Staffel 13 Millionen Klicks hat, als wenn der, die sind doch froh. Also ich bin jetzt ein bisschen abfällig, ja, aber ich hänge ja auch nicht mit meinem Leben dran. Die von der ARD, warum machen die denn nicht gleich sagen, Staffel 3, Staffel 4, das Ding ist geritzt, was gibt's denn jetzt zu planen? Ist ja auch nicht so, als wenn die irgendwie abhängig werden, dass das irgendwie finanziert werden muss. Die Kohle kommt ja rein.
Ja, aber es muss ja schon auch verteilt werden und auch schlau verteilt werden sozusagen. Ich will mich da auch nicht, mir nicht anmaßen zu sagen, dass das ein einfacher Job ist. Also ich glaube, dass das schon schwer ist, so ein Programm aufzustellen. Und ich bin extrem dankbar, dass wir zwei tolle Staffeln machen können, mit denen ich auch total happy bin und die auch wirklich außergewöhnlich sind und mutig sind für die ARD.
Ne? Mm, ja.
Das heißt, ich natürlich hoffe ich, dass eine dritte Staffel kommt, aber es hängt halt wie immer daran, wie die Staffel davor läuft. Ne, wir kennen es ja bei allen Streamern. Ne? Auf einmal werden Serien gecancelt, wo wir denken so, hä, wie kann das sein?
Ja.
Das ist immer im Verhältnis zum Budget. Auch 1899 war ja so ein Kandidat. Ich glaube, das wurde verhältnismäßig sehr viel geschaut, weltweit. Aber vielleicht war es einfach für die Produktion, für die Anzahl der Zuschauer einfach zu teuer. Da steckt man nicht immer so drin. Es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und bei Oderbruch würde ich sagen, haben wir gute Karten. Ne? Soweit kann ich das zumindest sagen, weil ich habe einen Entwicklungsauftrag. Ich darf schon entwickeln. Ich darf schon zeigen, was ich da machen will.
Das heißt,
will.
Es ist auch keine unbezahlte Arbeit.
Quasi. Nee, genau, okay. Genau. Aber die letztendliche Entscheidung, die fällt meistens ein paar Monate nach der Ausstrahlung jetzt oder nach der Veröffentlichung von der zweiten Staffel. Und man guckt halt wirklich, wie die Zahlen dann sind und so weiter. Man darf uns die Daumen drücken, man darf fleißig Oderbruch 2 schauen, dann steigen natürlich die Chancen, dass ich das weitererzählen darf.
Tut das, hier ist euer Entwicklungsauftrag.
Und es lohnt sich wirklich. Also Oderbruch ist eins der Dinge, die haben wir beide nie besprochen auf unseren Kanälen. Mhm. Aber in der Zeit, als vor allem die erste Staffel rauskam, war das immer wieder, ey, wollt ihr nicht mal das und das und das und das? Ja,
aber es ist auch so,
mich gern, das habe ich einfach verkauft. Fertig.
Nein, gar nicht. Es ist wirklich so, dass wir jetzt auch schon feststellen, dass ganz viele jetzt mit der ersten Staffel erst anfangen. Also wir hatten schon wirklich einen großen Erfolg mit der ersten Staffel. Es war in dem Jahr die meistgeschaute ARD-Mediathek-Serie. Und jetzt kommen halt immer noch neue Leute dazu, die jetzt erst auf Oderbruch aufmerksam werden. Ich glaube, das ist schon so ein Bubble-Ding. Ne? Man kriegt einfach von vielen, du hast auch Schwarzes Gold genannt, Chabos genannt. Chabos ist, finde ich, eine Megaserie. Ich, fand, ich war total begeistert. Ne? Und es, die Mediathek ist immer noch so ein eigener Kosmos irgendwie. Ne? Es überschneidet sich nicht eins zu eins mit Netflix und den anderen Streamern. Man redet nicht über die gleichen Sachen. Aber die Serien laufen sehr gut. Chabos lief, glaube ich, gut.
Gratis gucken, muss man ja auch mal sagen. Du musst ja kein Abo abschließen. Es ist zwar nicht so geil übersichtlich, also du klickst irgendwie auf alle Serien, dann hast du dann alles immer für Hörgeschädigte und nicht. Und es geht nicht automatisch weiter mit der nächsten Folge. Also da ist echt Nachholbedarf vom Look her. Mhm. Aber es kostet ja tatsächlich die Leute auch nichts. Ich glaube, die einzige Hürde ist, dass man so einen alterverifizierten Account machen muss, wenn man Serien, Folgen, die ein bisschen brutaler sind, tagsüber gucken möchte und nicht nach 22 Uhr. Irgendwie sowas war das, glaube ich.
Genau, ich glaube, nach 22 Uhr muss man sich bei FSK 16 Folgen anmelden.
So rum, ja.
Und das ist auf jeden Fall eine Hürde. Mit Personalausweis und Personalausweisnummer eingeben, weil es halt kostenlos ist, weil man nicht über ein Bankkonto da ein Abo hat. Aber ich finde, es lohnt sich. Ich finde wirklich, dass die Mediatheken sich, dass die Mut haben, dass sie sich Sachen trauen, ne, auch Experimente. Das heißt natürlich auch nicht alles funktioniert immer, ne, aber Oderbruch ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass die sich wirklich was trauen und den Kreativen auch vertrauen.
Ja, du musst eine bestimmte Generation ja auch anlernen, ne? Also du darfst ja nicht vergessen, dass so sowas wie Chabos läuft in der ZDF-Mediathek und das ist jetzt klassisch, ne, wenn ich ZDF oder ARD-Mediathek höre, dann denke ich nicht an, oh, das ist was für Jugendliche zum Beispiel oder selbst so Leute, die so ein bisschen jünger sind als wir. Den musst du erstmal sagen, hey, wir haben nicht nur den Tatort oder den Bergdoktor, jetzt gibt's hier auch cooles Zeug mit Genre zum Beispiel. Und da finde ich es gut, dass man dann sagt, so ein bisschen was trauen, ein bisschen auch Geld draufwerfen. Also Oderbruch sieht ja wirklich von Anfang an so aus, als hätte da jemand wirklich eine Vision gehabt und hätte die dann auch mit ein bisschen Budget beworfen. Und das kann dann helfen, ne? So lockst du dann vielleicht Leute an und ich glaube, das macht dann jetzt dann auch die Runde, wenn die zweite Staffel anfängt und jemand sagt so, oh, ich gucke gerade die zweite Staffel und jemand sagt, was das denn? Mhm. Wo läuft das? ARD? Und das genau muss so jetzt langsam so passieren, ne? Das muss, dieser Wandel muss passieren, dass da vielleicht auch ein demografischer Wandel passiert auf den Plattformen.
Zum Beispiel die neue Serie oder die Serie von Jonas Ems lief ja auch dort, ne? Die sind rund um so ein bisschen wie Tote Mädchen lügen nicht. Da ging es um Mobbing in der Schule. Und bei diesem Event, wo wir da waren, da war ich ja auch, sag ich mal, der einzige Vertreter so unserer Art, so Journalist aus dem Social Media Bereich, genau. Ne? David nicht eingeladen, Sebastian, Yves, sonst wer, so die üblichen Verdächtigen, keiner. hat es auf dem Schirm. Und also das gehört ja auch dazu, ne, dass man das so ranträgt an die, die dann auch ein bisschen reinreichen an diese Zielgruppe mit so ein bisschen.
Aber das ist genau das, was du sagst oder was ihr beide sagt. Diese Bubbles müssen halt irgendwie auch aufgeladen werden mit Leuten wie euch. Ne? Ich war total froh, dich da zu sehen, weil ich dann wusste, ah, okay, jetzt dringt es vielleicht nochmal in diese andere Welt durch, ne? Dass wir auch in der ARD und ZDF-Mediathek halt Serien haben, die du auch sonst vielleicht auf Netflix oder Amazon oder Disney schauen würdest. Ne? Und da finde ich sogar das besonders spannend, weil wir da vielleicht sogar manchmal ein bisschen mutiger sein können, ne? In der ARD-Mediathek zum Beispiel, ne? Als vielleicht noch bei anderen Streamern. Aber das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, aber ich finde die Serien, die auch dieses Jahr in der Slate waren, jetzt bei dem Serien-Spotlight, da war ich echt beeindruckt, weil ich war ja ein Jahr oder zwei Jahre vorher auch schon mit Oderbruch 1 da und da war ein riesiger Wandel. Ne, was Genrevielfalt angeht und grundsätzlich die Qualität, Sachen, die mich persönlich ansprechen, war da viel mehr dabei. Ne, also ich glaube auch, dass sich das entwickelt.
Das ARD-Serien-Spotlight hieß es und das ist da, wo zum Beispiel Prime Video auch Ringe der Macht gemacht hat, da vorne Schönhauser 18.
Ja,
in dieser Location.
Mit diesem Vince-Kino
war
so, da.
Mit was?
Mit diesem Vince-Kino, was so
genau, wir waren auch da, und da waren vor allem auch die ganzen Head-Offs und so waren da. Also da waren quasi, das waren relativ kleine, was haben wir gesehen, 100 Leute, teilweise mit Hauptdarstellern, Regisseuren, Autoren, alle da.
Ja, so eine Werkschau, ne? So eine Präsentation von der Slate. Ich werde das zum Anlass nehmen, um denen nochmal zu sagen, dass es da ein paar Leute gibt, wie dich zum Beispiel und so, die man auch dann zu solchen Events einladen muss.
Kannst du den
Timecode
verlinken hier aus dem Podcast? Und
das werde ich machen, auf jeden Fall.
Genau, dort war das und da stellen sie quasi, ich habe auch nicht schlecht gestaunt, weil ich frage mich auch, wenn ich das bekomme, boah, gehe ich da jetzt hin? Sind das 3 Stunden meines Lebens, die es wert ist, sage ich ganz ehrlich.
Ja, ja.
Und war dann aber wirklich überrascht, weil ich habe dann zum Beispiel mit Jonas Ems auch gesessen und gequatscht, so ein bisschen über Gott und die Welt und über seine Serie. Du warst einfach sehr nah dran und ich habe das auch als sehr angenehm empfunden. Catering könnte ein bisschen geiler sein, aber sonst.
Das stimmt. Ich mochte aber auch,
Stulle dass schmieren.
Es... Das sind wirklich nur geschmierte Stullen.
Ja? Ja.
Weißt du, das war nur geschmierte Vollkorn. Nichts gegen Vollkornbrot, aber man könnte ein bisschen sich was überlegen.
Es war auf jeden Fall relativ überschaubar und relativ klein, aber ich mochte das auch, weil man wirklich mit den Leuten in Kontakt tritt und ich war jetzt auch bei Netflix, deren Werkschau ist halt, oder What's Next heißt es ja.
Die war aber letztes Jahr viel größer und dieses Jahr war die sehr klein.
Aber die war schon, für mich war das schon groß.
Okay, okay.
Ne? Also für mein Empfinden, ne? Ich fand es gut, wie die das gemacht haben. Es war relativ überschaubar und bodenständig, sage ich mal. Ne? Und es ging viel um die Projekte an sich und es ist natürlich viel weniger Show. Ne? Was mir persönlich aber liegt von meinem Geschmack her, einfach, ne? Einfach so über die Sache reden und das fand ich eigentlich gut. Und ich fand mich da gut repräsentiert. Ich fand mich in guter Gesellschaft da. Ich finde nur definitiv, dass auch Leute aus einer anderen Community da eingeladen werden müssen. Ne, dass man mehr auch der Mediathek oder den Mediatheken mehr Aufmerksamkeit in Bereichen gibt, wo sie noch nicht so richtig eingedrungen sind.
Wir haben das
sind.
Jetzt gesehen, wo wir Schabos besprochen haben. Da hat denn die Crew unsere Kritiken dann nochmal gerepostet.
Stimmt.
Auch die hatten so einen eigenen Instagram-Account ins Leben gerufen, haben dann unsere Kritiken zum Teil geklippt. Und das finde ich dann fast ein bisschen absurd, dass dann die Macher dahinter, so wie du ja auch sagst, dass du dann Robert anschreibst und dann nicht irgendwie, was weiß ich, ARD oder ZDF oder mit wem auch immer dann zusammengearbeitet wurde, das Studio sich darum kümmert, sondern dann muss man dann selbst das in die Hand nehmen. Ich glaube, auf Schabos hatten mich dann viele Zuschauer auch hingewiesen, gar nicht so, dass ich von irgendjemandem darauf gestoßen worden wäre, der da eigentlich für verantwortlich sein sollte. Marketing oder was auch immer da passiert, vielleicht passiert doch einfach nichts. Das erreicht uns dann auf abstruseste Umwege. Mhm. Wir hatten dieses Thema deutscher Film oder deutsche Serien in den letzten Wochen häufiger, wo es dann immer mal auch Kritikerstimmen gibt, die dann sagen, ey, warum kümmert ihr euch darum nicht? Warum kriegt ihr das nicht mit? Warum cancelt ihr solche Sachen immer wieder auch ab? Und das ist dann halt einfach, da funktioniert auch das System gar nicht. So, weil bei den ganzen großen amerikanischen Blockbustern, da werden wir bombardiert. Da kannst du gar nicht Luft holen. Aber so bei solchen Sachen sind wir raus irgendwie. Und das verstehen wir dann ganz häufig nicht.
Also ich werde das wirklich zum Anlass nehmen und auch nochmal in meinem Kreis das anregen, dazu ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu geben. Mir fällt es schon auch ein bisschen auf. Ich frage mich auch, passiert da was in diese Richtung und verlassen wir auch praktisch den Kreis von den üblichen Medien sozusagen und so weiter und gehen da viel mehr in Richtung Social Media und in das, was ihr halt macht. Und das kommt ein bisschen bei uns auch von Schneeflöckchen, weil Schneeflöckchen haben halt alles selbst gemacht. Ne? Und auch letzten Endes solche E-Mails wie an dich geschrieben damals.
Ich habe auch welche bekommen, glaube
ich. Ja, also wir haben einfach hunderte E-Mails geschrieben an alle möglichen, vor allem natürlich eher an Leute aus unserer Community, wo sagen, okay, das ist eher die Zielgruppe. Und ja, ich frage mich selber, machen die herkömmlichen Kommunikationswege, Marketingwege unserer Plattform von öffentlich-rechtlichen Sendern, machen die das auch, ne? Und gehen die da an euch ran? Ich finde das interessant zu hören, dass ihr das so erlebt.
Ne? Also ich bekomme seit einem Jahr regelmäßig E-Mails von den Redakteuren, glaube ich, auf einem Projekt. Aber da steht dann sowas wie, lieber Rohit, ich würde dir gerne Folgendes vorstellen. Dann kommt im Grunde die PM, Copy-Paste. Mhm. Und wenn du mehr wissen willst, melde dich gern. Und ich weiß dann irgendwie nicht, geht es jetzt hier nur Kooperationsanfrage? Geht es nur darum, ja, berichte mal darüber? Es ist so unpersönlich. Da ist weder ein Arbeitsauftrag hinter, noch eine klare Aussage, noch eine, okay, ihr wollt gerne das haben, aber findet hier ein Austausch statt? Also wenn sie explizit sagen, pass auf, wir haben kein Budget, das ist völlig okay. Mhm. Oder wenn sie sagen, pass mal auf, der Darsteller oder Regisseur hätte voll Bock, im Podcast zu sein. Also so konkrete Dinge, weil wir werden zugeballert mit Mails jeden Tag. Und wenn es so, wo ich mir dann erst überlegen soll, was soll ich jetzt damit anfangen, das fällt dann einfach irgendwann hinten unter, hinter den Mails, die ganz konkrete Fragen, die zu beantworten sind, in den Raum stellen. So ist es dann einfach in der Masse.
Also ich finde es total spannend zu hören, weil darüber machen wir uns natürlich total viel Gedanken. Wir machen da 2-3 Jahre so einen Film oder eine Serie, ne? Und das ist natürlich immer das große Rätsel, wie kriegen wir das an die Zuschauer ran kommuniziert, ne? Und gerade heutzutage sich durch den ganzen Schwall an Content, sich da noch irgendwie und Werbung und so, sich durchzusetzen, ne, ist super schwierig.
Deswegen hätte uns damals vor 2 Jahren zum Beispiel ein Set holen können, an diesen Leichenberg und mit einer Tour mit dem Designer von dem Set. Wie macht ihr das?
Ich wurde jetzt eingeladen gerade zu was, zu so Traumfabrik Babelsberg heißen die. Die machen so eine MMA-Kampfserie.
Ja, sind Freunde von mir.
Ja, Konstantin Meyer, der war vorher bei der Produktionsfirma von Veronika Ferris und da hatten wir schon mal Kontakt und jetzt hat er mich wieder angeschrieben und meinte, ob ich nicht mal ein Set vorbeikommen möchte, um mir das anzugucken. Und ich dachte so, das würde ich tatsächlich mal tun.
Ja,
mal super. Einfach, weil auch so MMA, mal schauen, aus Deutschland gibt es sowas ja im Grunde gar nicht.
Das interessiert die Leute auch, weil ich habe mal eine Set-Tour gemacht durch Babylon Berlin, so 330.000 Klicks vor 8 Jahren. So, also das ist ja auch relevant, die Leute interessiert das, eine halbe Stunde durch so ein Set. Mhm. Und bei Oderbruch wäre das mal interessant. Also es gibt Möglichkeiten, wenn man früh genug überlegt, was sind so USPs, Dinge, die irgendwie cool anders sind, wo man auch nicht rankommt. Und dann gerade an so Drehtagen, die dann auch ein bisschen teurer sind bei euch, da wäre es doch eigentlich clever, wenn man gleich das Coverage mitmacht von Leuten, die das später dann irgendwann vielleicht auch mal in der Promo mitverwenden.
Ich finde es eine super Idee. Also wirklich, ich nehme das zum Anlass auch, wir haben ja eine PR-Agentur, die total super ist, ne? Die machen das auch ganz toll. Ja. Mit denen werde ich auch darüber nochmal sprechen. Und hier auch nochmal ein Gruß an die Mail von Surreal Entertainment, unsere Produktionsfirma, die auch selber viel macht. Ne? Die schreibt zum Beispiel Podcasts an und versucht Kontakte zu knüpfen und so. Letzten Endes ist es so ein Group-Effort auch. So alle müssen irgendwie mal eine Idee haben, weil das ist jetzt eine ganz konkrete Idee. Man muss irgendwie überlegen selber und ein bisschen brainstormen, wie kommt man da hin?
Ich hätte eine der Leichen spielen können. in dem Berg. So
hier liegen wir. Ich rufe so, David. Und dann hörst du so in diesem Leichenberg, oh,
mein Rücken. Steht der? Ich hab Rücken.
Aber ganz konkret,
Staffel 3, Robert ist besetzt.
Ich hatte das auch Spaß. Hier Staffel 3, David und Robert stehen in der Ecke, gucken kritisch weiß nicht. Was sagst du? Okay. Wir hatten auch Spaß mit Dennis Gansel, hatten wir hier für The Prototype, der nächste Film bei Prime Video. Da meinte ich auch Spaß, komm, wir übernehmen eine Rolle. Und dann habe ich nochmal so einen Reminder geschickt und dann hieß auch tatsächlich, David und Robert, wollt ihr mitspielen in der Szene? Ne? Wir dürfen nicht inhaltlich, da gibt es glaube ich ein NDA, das man unterzeichnen musste, aber das stand dann tatsächlich im Raum. Nur hieß es dann, okay, ihr müsstet dann und dann in Prag sein, um am Set zu sein, wie so, Diggi, weil du wissen, die Reisekosten und so. Nee, ihr habt doch gefragt nach einer Rolle. So kam es dann von der Produktion, nicht von Dennis oder so selber. Ja. Super weirdes, also wo du sagst, das ist doch eigentlich dann, da mache ich schon die Arbeit, die eigentlich die PR später macht. Wenn man das dann nachher so mit reinbauen will in die PR in 1 oder 1,5 Jahren, dann macht man doch so einen Bogen. Fand ich irgendwie.
Es gibt tatsächlich aber ganz viel, was dann wirklich am Budget scheitert. Ne? Also man muss, also bei uns kann ich ganz klar sagen, aus jedem Euro machen wir 2. Ne? Also das ist.
Kann ich dir 100 Euro geben?
Kannst du in Oderbruch 3 investieren.
Ja, wenn du aus jedem Euro 2 machst, dann mal
für den Film.
Zeigst du eine Folge.
Wir haben nicht viel Geld.
Sieht man aber nicht.
Ja, weil wir wirklich alles geben, ne, um das so aussehen zu lassen. Und uns gibt natürlich auch Momente, wo man es schon sieht. Ne, alles, was in Richtung Komparsen geht und so weiter, wenn man da mit ein bisschen Expertise drauf guckt, sieht man das schon teilweise. Ne? Aber wir verstecken das, wir versuchen alles rauszuholen. Und ganz oft, also wirklich fast täglich, sind wir mit Sachen beschäftigt, wo wir einfach das Geld nicht haben. Ich führe so viele Gespräche, wo ich sage, ich würde es so gern machen, aber wir haben das Geld nicht. Ne? Und das heißt, es ist oft gar keine Ausrede oder gar keine Fehlplanung. Also manchmal ist es oft so, ich habe manchmal hat man für die kleinsten Kleinigkeiten, weil wenn du irgendwo musst du immer die Grenze ziehen, ne? Weil sonst explodiert so ein Filmbudget, explodiert aber so wahnsinnig schnell.
Den Leuten, die Öffentlich-Rechtlichen kriegen 10 Milliarden im Jahr an Beitragsgebühren, ja, dass dann für eine Serie, die 13 Millionen mal geklickt worden ist in der ersten Staffel, also das Budget zwischen 1 und 2 ist nicht signifikant gestiegen. Zwischen den Staffeln? Oder darfst du nicht drüber? Okay, verstehe ich, du musst da nicht drüber reden.
Das Ding ist, ich glaube, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dass das wirklich schwer ist und es ist nicht so einfach wie, oh, Oderbruch läuft super, wie viel Budget braucht ihr, hier ist der Scheck. Ja, ja, ja. So einfach ist es nicht. Da hängt ganz. Da müsstet ihr vielleicht jemand anders einladen. Ich will dann wirklich, da kenne ich mich wirklich nicht gut genug aus. Ne? Es ist nur, es hat viel mit Fairness zu tun. Du darfst zum Beispiel nicht einer Produktion einfach exorbitant viel Geld geben, dann würden sich alle anderen, es soll ja fair und gleichmäßig verteilt werden und alle sollen eigentlich, das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber das ist der Grundgedanke, ne? Dass du eben gucken musst, dass du vielfältig und divers und mehreren Produktionsfirmen und so alles mögliche, das ist nicht so leicht, dieses fair zu gestalten. Ne? Wir können nicht mit Oderbruch jetzt einfach einen Riesenhappen von den Geldern bekommen. Das ist einfach nicht die Realität. Ne?
Eine Folge weniger Bergdoktor und dafür ein bisschen mehr Geld für euch. Ich würde ja sagen, wir müssen einfach mal in so einer Redaktion, wir müssen anheuern.
Ich möchte ganz kurz mal.
Man muss aber sagen, man darf nicht vergessen, was für ein riesen Publikum Bergdoktor halt hat. Ne? Das ist halt.
Ja, aber die sterben ja bald alle.
Nee, Mann, weißt, mein geliebter Nachbar und seine Partnerin, die haben in der Woche immer fest neue Bergdoktor-Folge.
Nicht dein Ernst.
Doch.
Oh nein,
du wirst ihn auch sehen.
Ich dachte, die sind alle 80,
du wirst ihn auch
gucken.
Sehen beim der Astronaut-Screening nächste Woche.
Ja.
Und
dann rede ich mit ihm.
Macht es.
Ja. Er soll jetzt aufhören, den Scheiß zu gucken.
Wird er nicht. Okay. Aber ist wirklich, da dachte ich, ich sag zu ihm auch so, das ist das Boomerigste, was ich je von Gleichaltrigen gehört habe, das machen kannst. Aber ganz kurz, Arend, ich würde ganz kurz wenigstens mal zu den Anfang nochmal Recap zur letzten Folge kurz mal was machen.
Bitte. Wollen wir erstmal sagen, hallo und herzlich willkommen
zu zwei wie Pech und Schwafel. Damit ich, das würde ich gerne unterkriegen, einmal was die Woche die Leute
natürlich
erwartet. Und dann machen wir weiter, weil from the scratch müssen wir mal ganz zum Anfang. Was ist überhaupt ein Drehbuchautor? Was macht der? Also diese Grundfrage jetzt mal so voll reingestiegen. 250. Episode. Erstens wollte ich dir erzählen, David, aber ist vielleicht für auch alle interessant, in der Bahn, auf dem Weg, wo ich jetzt dreimal angesprochen, wie toll unser Podcast ist. Also wirklich bemerkenswert. War vor allem aber eine junge Frau, die meinte, sind Sie nicht Robert Hofer? Ich so, ja, ja. Ich höre jeden Podcast, den Sie machen. Du, hat sie, glaube ich, gesagt. Da meinte ich, das ist ja toll, ich bin gerade auf dem Weg ins Tonstudio. Meinte sie, ach wirklich? Ich so, ja. Oh, dann liebe Grüße, also David, liebe Grüße. Und
danke.
Hat dann gesagt, übrigens gibt es jetzt immer mehr Strickkino in Berlin.
Was?
Und ich so, was für Kino?
Ach so, mit leichter Beleuchtung, damit man stricken kann nebenbei.
Strickkino, ja. Und ich so, das ist ja geil, weil ich sehe in der Bahn jetzt auch, ich meine, ich sehe jetzt auch öfter Männer ein paar Mal stricken.
Männer.
In der Bahn. Ja, mit Nadeln und Dings. Und ich glaube, das ist halt A, ein sehr günstiges Hobby. B, du produzierst was. C, es holt dich so raus. Das ist so Meditation unterwegs. So, ja, stricken. Meine Stiefmutter strickt ja auch gerne, ne? Also Socken, Mützen und so. Und
das wäre doch auch noch was für deinen Nachbarn.
So, Bergdoktor
und Stricken. Beim Bergdoktor.
Aber jetzt mal ohne Witz. Sie meinte, das ist mit Filmklassikern zusammen. Also jetzt läuft sowas wie Jenseits von Afrika oder Breakfast bei Tiffany's. Da meinte ich gleich, die targeten jetzt auch die weibliche Zielgruppe eher damit. Ich meinte, wäre ja auch schön, wenn man das so breit aufbaut. Aber falls ich es noch nicht gehört habe, Strickkino, zumindest in Berlin jetzt ein Ding. Stricken und Kino, wusste ich nicht. Ja, aber ich glaube, da gibt es draußen Leute, die haben richtig, finden das interessant.
Wenn wir schon von Hörern sprechen, die uns gelobt haben, wir sind diese Woche wieder in einem Podcast aufgefallen, allerdings nicht durch die Inhaber. Kennst du Papa Platte? Nee, einer der größten Gamer in Deutschland.
Der seine Cutter auch ordentlich bezahlt.
Genau. Und der hat einen Podcast namens Edeltalk und da wurden wir von Liont, dem Timo, erwähnt. Der hört uns ganz viel, hat er gesagt. Hier mal Grüße an dich, Timo. Wir haben uns jetzt ein paar Jahre nicht gesehen. Den habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, auf dem Blauen Panther.
Ich habe den vor 10 Jahren das letzte Mal gesehen.
Ja?
Aber da noch mit, wie heißt dieser komische Rapper? Felix Blume?
Du?
Bosshaft? Wie heißt er?
Kollege.
Kollege, das war noch so. Irgendwo in Düsseldorf bei irgendeinem
Webvideopreis. Ja, wahrscheinlich, ja. Den hatte ich ja mal kennengelernt und gemerkt, so, der ist ein riesen Filmfan.
Der liebt das ganz dolle.
Und hatte das jetzt auch im Podcast, hat er gemeint, so, ja, da wurde er gefragt, was hört er eigentlich so? Und so, Robert Hofmann und David Hein. Und ansonsten hatte ich das Gefühl, dass er sich gar nicht groß auseinandersetzt mit Podcasts, weil er halt, und das hat er mir auch erzählt, übelst viel mit Filmen auseinandersetzen. Freut mich total, weil wir auch so eine Historie haben, darüber spricht er auch. Deswegen finde ich das immer schön zu hören. Grüße an dich, Timo. Danke.
Wir hatten noch ganz viel Feedback zu letzter Woche zu unserer Gesprächskultur und wie predicted gar extrem viel, dass die Leute genau das zu schätzen wissen. Nur mal als Beispiel.
Robert wurde vorgeworfen, er fällt immer den Leuten ins Wort, hauptsächlich mir.
Ja.
und schwer dafür kritisiert. Einer schrieb übrigens, wieso wir denn 10 Minuten über einen Kommentar sprechen. Da wollte ich das nochmal sagen. Wir kriegen diesen Kommentar schon auch immer wieder. Also wir hatten das jetzt im letzten Jahr regelmäßig, solche Kommentare aus unterschiedlichen Quellen. Aber das haben wir nicht zum ersten Mal gehört. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir das ein für alle Mal jetzt sagen, damit die Leute verstehen, Robert darf jedem ins Wort fallen, außer dir, Arendt.
Und da haben wir sehr viel Feedback bekommen. Zum Beispiel schreibt so ein Typ halt, bei dem Teil zu Roberts Redeanteil Gesprächsführung sind mir die Gesichtszüge im Zug entgleist. Das war schon drüber und unverschämt. Kritik geht anders. Ich finde das gar nicht schlimm und hätte mir sonst auch nicht 200 plus Folgen von euch reingezogen. Menschen sind diesbezüglich unterschiedlich und so entwickeln sich eben auch Gesprächsdynamiken. Oder Syndaro schreibt, jetzt fühle ich mich auch nach 248 Folgen dazu genötigt, was zu schreiben. Gerade eure Dynamik, die sich die letzten Jahre im Podcast entwickelt hat und die unterschiedlichen Ansatzpunkte bei den Filmen machen diesen Podcast besonders das für mich. Freue mich immer sehr auf Donnerstag und hoffe, es geht weiter. Und davon haben wir sehr, sehr viel Feedback bekommen in diese Richtung. Ich wollte nur mal zwei rausstellen an dieser Stelle. Eine Sache, die ich auch noch interessant fand, dann ging es um die TV-Movie, haben wir letzte Woche kurz drüber geredet.
Ja.
Da hat jemand aus dem Printbereich nämlich geschrieben, zum Thema, Johnny hat geschrieben, dass Filme im Print stiefmütterlich behandelt werden. Ich arbeite bei einer Tageszeitung und wir hatten jahrelang den Film der Woche mit tatsächlich ausführlicher Review eines Redakteurs. Da haben sich viele drum gekloppt, das machen zu dürfen. Bei der sogenannten Lesewertanalyse, im Prinzip eine wissenschaftliche Analyse, was in gedruckten Medien gut ankommt, kam aber raus, weniger als 2% der Leser haben das überhaupt gelesen. Leider juckt es sehr, sehr wenige Leute. Ich habe mich immer gefragt, wie viele Leute lesen eigentlich so eine Kritik in so einer Zeitung, die nicht explizit auf Filme und Serien ausgelegt ist.
Ja, aber darüber haben wir ja nicht geredet. Also das ist ja...
Aber ich fand das mal eine interessante Zahl, dass nicht mal 2% der Leute anscheinend dann bei dieser Filmkritik stoppen.
Ich habe denn früher, habe ich auch nur in der Süddeutschen Zeitung sowas gelesen, weil ich ja zum Beispiel auch, ich habe einen Kumpel, der hat mal für die Berliner Zeitung Film- und Fernsehkritiken geschrieben und der meinte, was sie ganz häufig gemacht haben, ist, sich irgendeinen Schmu zusammenzuschreiben, weil sie Sachen zum Beispiel noch nicht gesehen hatten oder haben auch so Einsatzkritiken gebracht und also da wundert mich das gar nicht, wenn die alle mit so einer Nichtleidenschaft geschrieben werden, die Kritiken, also es gibt natürlich andere Beispiele, wie er das auch sagt, wo dann eine große Analyse passiert, aber ganz häufig findet Film-Auseinandersetzung in so Zeitschriften eben, das ist dann halt hier haben wir es auch noch, ja, findet dann auf so einem Kasten statt. Naja, was denkst du denn? Warum sollten die Leute das dann auch lesen wollen? Das hast du dann halt auch noch drin, wie irgendwie in der Bild gab es doch diesen, der so eine Kolumne hatte, wie heißt denn der? Kennt ihr den, diesen Bild-Kolumnisten?
Ich habe noch nie eine Bild-Zeitung gelesen.
Ja, aber man kennt den Typen, weil er viral gegangen ist. Das ist so ein alter Typ, der so ganz weirde Gedanken immer hatte und das immer so runtergeschrieben hat. Das war immer so, da ein Kasten, dann gab es hier das Nackedei-Bild, hier unten ist das Horoskop und dann hast du da die Filmkritik. So, naja, okay. Da rauscht das Auge einmal so rüber. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Aber in der TV-Movie, die ist eine Fernsehzeitschrift oder eine Cinema, gab es auch einen Kommentar, wo jemand meinte, wie wir uns erdreisten können, die Cinema zu kritisieren. Also wenn du in der Cinema solche Kritiken hast, dann finde ich, darf man das schon kritisieren, aber das machen wir dann, wenn die Chefredakteurin sich hierher traut.
Sagen wir zum Thema. So, eine Sache, die mir noch wichtig ist, jetzt haben wir es oft genug angekündigt, jetzt mal zwischendurch, damit es nicht am Ende ist. Diese Woche verlosen wir was. Und zwar das erste Mal im Podcast. Arendt, weißt du, was wir verlosen?
Woher soll es wissen?
Oderbruch Blu-ray.
Zu Marty Supreme verlosen wir was.
Bergleichen.
Zu Marty Supreme verlosen wir was. Hast du im Kopf, worum es um Marty Supreme ungefähr geht?
Ja, ja, Tischtennis.
Tischtennis. Tischtennis. Was könnten wir verlosen?
Tischtennisschläger.
Nee, mehr.
Auch.
Tischtennisplatte.
Auch.
Ja.
Wow, Tischtennisplatte. Wow.
Leute, wir
darf ich mitmachen?
Du darfst mitmachen. Nämlich auf Instagram wird meine Frau Gina und unsere Social Media Beauftragte einen Post absetzen. David, haben wir irgendeine Aufgabe, was die Leute machen müssen? Was schreiben müssen?
Benenne alle Schauspieler, die im Leichenberg von Oderbruch zum Einsatz gekommen sind.
Wir sollten bei Marty Supreme, glaube ich, bleiben. Aber gut. Also wir verlosen eine Jola-Tischtennisplatte Nova 100A. Die sieht cool aus. Guck mal, die hat sogar 8 Rollen. Die hat 8 Rollen, das heißt, die kannst du viel besser rumrollen. Die kostet gerade im Angebot 479 Euro, Leute. Könnt ihr gewinnen. Genauso wie dein Schlägerset Black Duo Pro für 34 Euro und 2 Tickets für Marty Supreme. Könnt ihr alles gewinnen.
Ich hätte gerne euren Lieblingsfilm von Timothy Chalamet. Und ich möchte wissen, warum.
Mit Tim, ja?
Ja, oder?
Ja, na, das hast du jetzt gesagt, dann muss Gina das so machen.
Ja, also einfach in die Kommentare schreiben, was ist euer Lieblingsfilm, aber nicht nur einfach einen Namen, sondern schreibt mal gerne auch dazu, warum, was hat euch begeistert an dem Film und dann wählen wir hinterher Arendt aus.
Was ist denn der?
hier Arendt R. schreibt.
Falls Arendt jetzt wirklich mitmacht und gewinnt, es ist durch einen Zufallsgenerator der Gewinner. Also wir machen ja nie dieses Freunde und so dürfen nicht mitmachen. Es werden durch einen Zufallsgenerator läuft es und da werden auch alle doppelten Kommentare vorher eliminiert. Also jeder hat gleich viele Chancen, egal ob die Person 50 oder 3, oder ein Kommentar schreibt. Okay. Ja, dass ihr das wisst. Also Tischtennisplatte, der Frühling naht, Leute, das steht an demnächst. Wochenvorschau? Soll ich noch schnell machen? Ja. Marty Supreme kommt die Woche im Kino. Großer Oscar-Contender, reden wir heute noch drüber. Jim Jarmusch, neuer Film, Father, Mother, Sister, Brother. Werde ich noch anderthalb Sätze zu sagen. Ich finde, den muss man nicht gucken, außer man ist wirklich großer Fan von Langeweile. Paradise, die zweite Staffel, weißt du noch? Die erste Staffel, der Secret Service Agent mit Sterling K. Brown. Jetzt raus aus dem Bunker. Was ist da draußen für ein Leben? Er auf der Suche nach seiner Frau. Erste Staffel war geil. Auf Disney Plus ist jetzt die zweite erschienen. A Night of the Seven Kingdoms. Könnte jetzt komplett die erste Staffel auf HBO Max schauen, ist die letzte Folge raus. Dann die Woche gibt es ab Mittwoch Carl Urban in dem Piraten-Action-Film.
Ja, wie hieß denn der?
The Bluff.
The Bluff.
Bei Prime Video. Habe ich schon gesehen, darf ich aber noch nicht drüber reden, glaube ich. Da ist noch ein Embargo drauf. Werde ich nächste Woche drüber reden. Dann hätten wir Scream 7. Also der erste Teil, ich habe die ersten beiden jetzt die Tage nochmal geguckt. Der wird der Presse nicht gezeigt, immer ein Top-Zeichen, was man von dem Film hält. Der wird in einem Special-Screening am Abend des Kinostarts gezeigt. Da sehe ich ihn, David, weiß ich nicht, wollte ihn auch irgendwo nehmen.
Ich gucke ihn mir am Tag an, weil ich gesagt habe, so warum sollte ich...
Es sind nur zwei interessante Filme vorher, deswegen habe ich mich gefragt, guckst du wirklich oder gehst du in die Presse?
Ja, es kommt morgens noch Is This Thing On und danach Blue Moon?
Blue
irgendwie,
Blue,
ja, der neue von Richard Linklater.
Mit Ethan Hawke.
Ja, den wollte ich eigentlich sehen, aber ich glaube, den lasse ich ausfallen, weil dann muss ich Scream 7 gucken. Aber ich habe keinen Bock, abends da bei dieser Nullnummer zu sitzen und dann den auf Deutsch mir anzuschauen.
Okay, Scream 7 kommt raus. Netflix bringt Kacken an der Havel die Woche raus.
Da fand ich den Trailer überraschend gut.
Die sind auch ziemlich confident auf diese Serie mit Dimitri Chart, der ja auch hier in die Känguru-Chroniken, ist ja glaube ich der Hauptdarsteller, ist ja Kacken an der Havel. Also allein das für SEO bei der Suche auf YouTube spannend.
Den Humor fand, der hat mich erreicht, muss ich sagen. Den fand ich gar nicht mal übel.
Kriegt ihr Donnerstag, genauso wie Bridgerton 4.2, also Bridgerton, eine der meistgeschautesten Netflix-Serien, beißt auf Netflix. Dann haben wir noch, damit wir ja nicht deutsches Kino vernachlässigen, ein fast perfekter Antrag. Heiner Lauterbach und Iris Berben spielen das erste Mal ein Paar. Toll.
Von meinem Kumpel Richard Kropf, Autor, hallo.
Ja, das ist jetzt natürlich unvermeidbar, dass du jemanden kennst davon.
Für ihn drücke ich aber besonders die Daumen.
Okay, für David noch Monarch, Staffel 2, die erste hat er sehr gehasst, geht Freitag weiter rund um Godzilla und Kong und für alle Formel 1 Fans, bevor es in die neue Saison geht, Formula 1 Drive to Survive, Staffel 8 auf Netflix. Die sind immer so mittendrin in der Boxengasse, ganz nah an den Fahrern, immer in der Vorsaison. Ich glaube, für Sportfans nochmal ein Bringer. Und das war die kurze Übersicht über die Woche. Wenn ihr euch fragt, Streaming, Kino, was wollt ihr, sollt ihr gucken, natürlich runtergedampft von mir auf die größeren Sachen.
Oldboy kommt noch ins Kino, ich hab gesehen.
Oldboy kommt wieder mal ins Kino. Das könnte man auch mit stricken. Ja? Stricken und Oldboy.
Was stricken
man strickt sich einen Oktopus.
Film.
Oder Oktopus.
Aber der Originalfilm, nicht der von Spike Lee.
Ja. Oder Sushi und Oldboy. Das passt auch zusammen.
Ja. Oder Oktopus, ist der nicht ein Oktopus?
Ja, der ist ein Oktopus,
deswegen,
genau.
Ja, das meinte ich ja Sushi gerade.
Schneidet er sich am Ende? Ah nee, wir spoilern.
So, Arendt.
Hallo.
Was macht man eigentlich so als Drehbuchautor?
Warum wird man?
Ich habe jetzt sowas wie hier das geheime Fenster im Kopf. Du ziehst dich in deine Hütte am See zurück, hast Ideen, dann klopft John Turturro und sagt, das ist meine Geschichte. Oder
das passiert tatsächlich, oder, ohne das Anklopfen an der Tür, aber
okay, das ist schon mal spannend. Oder Colin Firth in Tatsächlich Liebe, der sich auch an See zurückzieht und dann sein ist der mir das total erzähl mal.
Am meisten ist es Adaptation, Nicolas Cage mit Charlie Kaufman kombiniert. Da habe ich mich am meisten wiedererkannt. Aber nee, als Spaß beiseite. Also wie es halt so wirklich so ganz typisch, so einfach mega Filmfan als Kind und Jugendlicher, ohne noch zu wissen, dass das auch ein Beruf sein kann. Ne? Einfach, ich bin früher nach der Schule immer direkt in die 3:30 Vorstellung gerannt und so, und auch alleine, und war immer der Weirdo, so nach dem Motto, warum geht man allein ins Kino? Weil das für mich schon damals einfach mehr war als nur Unterhaltung. Ne? Es hat einfach irgendwas mit mir gemacht. Ja, und dann wollte ich einfach Filme machen, noch ohne zu wissen, was man da genau machen kann. Das Erste, worauf man dann so stößt, ist halt Regie. Ich auch. Ich habe dann in Mainz, wo ich herkomme, mit meinem Kumpel so Amateurfilme gemacht, mit Freunde besetzt und alles Mögliche, ne? Und Bang, Boom, Bang im Prinzip nachgedreht. Mhm. Also unsere eigene Mainzer Version vom Bang, Boom, Bang gemacht. Auf Mini-DV und so, natürlich völliger Quatsch, ne? Aber es hat super Spaß gemacht. Und dann bin ich nach Berlin und einfach über Praktika angefangen, ein bisschen zu lernen, was es da so gibt. Und es war wirklich in Berlin, also zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich schon, dass es Drehbücher gibt und dass die auch geschrieben werden. Ich habe auch ein Drehbuch zu unserem Bang Boom Bang Film geschrieben, der bezeichnenderweise Scheiße heißt. Also der Titel heißt, ist wirklich einfach nur Scheiße. Nee, der hieß aber ursprünglich Brückentag, Entschuldigung. Ich habe dann irgendwann noch einen Rewrite gemacht und weil ich dann besser schreiben konnte, habe ich gedacht, ach egal, das führt jetzt zu weit. Aber dann habe ich aber gemerkt, da habe ich auch ein paar Kurzfilme gedreht und so, und habe gemerkt, ah, das ist irgendwie, hocke ich doch lieber alleine zu Hause und denke mir Sachen aus. Und habe dann das Drehbuch von Lieblingsfilmen einfach gelesen. So, das konnte man so aus dem Internet sich einfach ziehen, damals schon. Und dann habe ich Alien gelesen und Casino und Heat. Und da habe ich gemerkt, wow, das hat jemand geschrieben. Das denken sich die Schauspieler nicht einfach on the fly aus. Das ganze Format hat mich so fasziniert, ne, dass ich einfach angefangen habe, Drehbücher zu schreiben, und dann irgendwie hat sich das da so hinentwickelt. Wollte dann auch studieren, das habe ich dann aber auch sein lassen, Freunde kennengelernt, Netzwerk geknüpft, und so fing das halt irgendwie an. Das mündete dann über ganz viele gescheiterte Experimente in Schneeflöckchen, wo man dann einfach im Freundeskreis irgendwann so viele Leute hat, in allen Gewerken irgendwann Leute kennt, Leute sich zusammenschließen, die einen ähnlichen Drive haben, eine ähnliche Ambition, ne, und aus dem Nichts heraus irgendwie versuchen, einen Spielfilm zu machen. Und das war Schneeflöckchen. Und damit fing das dann an. Schneeflöckchen haben Leute gesehen. Wir haben sehr viel Glück gehabt, auch auf Festivals, und haben einige Preise gewonnen, sind ins Gespräch gekommen. Leute wie Christian Albert haben Schneeflöckchen gesehen, ne. Mhm. Auch da das Thema E-Mails wieder, ne. Wir haben es auch rumgeschickt natürlich, ne, an Leute wie Albert. Ich war ein super Fan von ihm, ne. Und so kommt halt über viele Jahre eins zum anderen, aber es dauert. Wenn mich jemand fragt, wie wird man Drehbuchautor, würde ich einfach sagen, man darf nicht aufhören. Es hat 10, 15 Jahre gedauert, bis ich damit wirklich Geld verdient habe.
Ich bin auch jemand, der sehr gerne schreibt. Ich habe schon auch als Kind angefangen zu schreiben. Einfach auch aus dieser Not heraus, weil es das erste und einzige ist, was geht. Also ich erinnere mich auch noch an so eine Zeit, wo ich erzähle das immer ganz gerne. Meine Mutter hatte eine Schreibmaschine mir geschenkt. Und ich hatte damals den Film Anfang der 90er Arachnophobia gesehen. Mhm. Den habe ich geliebt. Mhm. Und dann fing ich an, aus dem Gedächtnisprotokoll das aufzuschreiben. Und quasi, ich glaube auch im Land der Raketenwürmer, habe ich dann meine eigene Romanfassung von geschrieben. Nicht lange durchgehalten. Die Dinge hatten, glaube ich, auch nur 20 Seiten oder so. Aber so schärfte sich das dann. Und für die Schülerzeitung habe ich dann Filmkritiken geschrieben und merkte, schreiben liebe ich. Und schreiben liebe ich bis heute. Und ich glaube, da sind wir beide auch Exoten. Also zu Hause ist es oft so ein Thema, meine Kleine zum Beispiel hasst das, weil Kids müssen das gar nicht mehr. Da wird mit einem Finger auf dem Handy herumgetippt, alles wird schnell gemacht. Aber anders ging es ja auch nicht. Weder wollte ich jetzt großartig Schauspieler werden, aber Regie oder Kameramann, das war so ganz fernab. Das dachte ich, das könnte man vielleicht mal irgendwann studieren, hat sich dann für mich nicht ergeben. Aber das Schreiben, das kannst du immer, zu Hause mit einem Stift und einem Zettel. Genau. Nur wo ich dann nie das Selbstvertrauen hatte, war zu sagen so, ich habe jetzt eine Idee, weil sich für mich oft das so anfühlt, so dass ich, wenn ich Filme gucke, ist das so ein großer Mischmasch aus Dingen, die ich mal gesehen habe und die ich cool finde. Und ich glaube, ich hätte die Panik, zu sehr irgendwas wieder zu coinen oder keine Idee zu haben. Nun muss man sagen, dass so große Autorenfilmer wie einen Quentin Tarantino, das ist ja ein großer Remix, ehrlich gesagt. Und die besten Ideen entstehen wahrscheinlich auch daraus, dass man Ideen irgendwo mal gesehen hat und daraus seine eigenen formt. Ich meine, Oderbruch wird ja auch, ne, du sagst, hattest vorhin True Detective gesagt, Dark ist dann sicherlich so ein Element. Man spinnt dann Dinge weiter. Man sagt sich so, True Detective, aber hier in Deutschland, wie wäre das mit Vampiren? Dann dieser eigene Spin auf Vampir ist natürlich auch clever genug, ne? Clever genug, um dann was Eigenes zu wagen. Und das finde ich immer krass. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dich hier zu haben, weil ich immer dachte, so als Drehbuchautor muss man nochmal eine besondere Note Mut haben, weil man kippt ja auch ganz viel Eigenes in so ein Drehbuch. Ne? Also viel, ne, so auch emotionale Dialoge zu schreiben, finde ich, bedeutet ja auch, dass man sich selbst auch öffnet. Das finde ich, glaube ich, mit am schwierigsten. Was ist für dich so das Schwierigste?
Eigentlich alles von dem, was du gerade gesagt hast. Also ich finde es super schwierig, die Vorbilder aufzusaugen und gleichzeitig auch wieder wegzuschmeißen. Mhm.
Passiert das häufig, dass du so in so eine Situation kommst, wo du denkst, Moment, jetzt kopiere ich gerade Heat?
Definitiv, ja. Also die ganze Zeit. Also ja. man schreibt im Kopf ganz oft erstmal die Version, die man schon tausendmal gesehen hat. Aha. Und dann sagt man, okay, wie kriege ich diese Idee jetzt aber auf meine Art erzählt? Oder brauche ich vielleicht wirklich eine andere Idee, weil diese Idee schon tausendmal ausgerollt wurde, sozusagen in allen Varianten. Und was hat man selber beizutragen? Ne? Was ist so selber wirklich das eigene Gewürz, sag ich mal? Ich glaube, alles wurde schon irgendwie erzählt, aber wurde noch nicht auf alle Arten erzählt. Ja. Ne? Und man muss immer seine Version, seine Variante irgendwie davon finden. Schneeflöckchen ist im Endeffekt auch nur ein riesen Potpourri aus allen möglichen Einflüssen. Ne? Mhm. Und wir haben das einmal durch einen Mixer geballert und dann kam Schneeflöckchen dabei raus. Aber es steckt halt ganz viel voller offensichtlicher Vorbilder. Und ich glaube, die Vorbilder, also mir geht's als Autor schon so, dass man versuchen muss, die so gut wie möglich zu verstecken, ne, und seine eigene Note so gut wie möglich hervorzuheben. Aber wir als Filmfans, natürlich sind wir davon geprägt. Und ich finde es auch völlig okay. Ne, genau wie du schon gesagt hast, ist Tarantino auch. Ne, du kannst in die 60er, 70er Jahre gehen und kannst ganz viele Tarantino-Filme gucken, mit denen er wiederum aufgewachsen ist. Naja. Aber er hat trotzdem was total Eigenes draus gemacht.
Ja, klar.
Ne? Und ich finde es fast wie eine Übersetzung von einem Kino, was Leute sich heutzutage gar nicht mehr angucken würden. Aber wenn du einen Tarantino-Film guckst, kriegst du ein bisschen von dem Vibe einfach mit.
Ich habe gestern erst wieder Inglourious Basterds geguckt. Mhm. Und gleich der Anfang dachte ich so, da ist so viel drin. Ganz viel auch aus dem Western-Genre. Mhm. Ist ja so ganz viel The Good, The Bad and The Ugly. Mhm. Da gibt es diesen Shot, wo Shoshana dann wegrennt durch diese schwarze Tür. Wir haben ja hier mal The Searchers geguckt mit John Wayne. Der Shot, den hat er einfach kopiert und so. Mhm. Also hast du eine Szene, die aus so vielen Teilelementen besteht. Aber trotzdem hast du das Gefühl, diesen Film noch nie gesehen zu haben.
Ist schon jemand wie Tarantino hat natürlich so ein Filmlexikon im Kopf, ne? Und diese Shots, die liebt er. Ne? Und dann, warum nicht genauso machen in einem völlig anderen Kontext oder so. Und jeder muss so sein eigenes Ding finden. Ich glaube, das ist das Schwierige, seinen eigenen Weg irgendwie da zu finden. Ne? Und du hast als Autor auch nicht so viel Kontrolle, hundertprozentige Kontrolle haben, außer Leute wie Tarantino sowieso kaum jemand. Ne? Ja. Aber als Autor bist du natürlich auch der Regie ein bisschen ausgeliefert, sage ich mal. Aber für mich habe ich da zum Beispiel einen Weg gefunden, dass ich bisher das Glück hatte, alle Regisseure, mit denen ich bisher gearbeitet habe, waren Freunde von mir. Mhm. Ne? Und ich bin da sehr eng. Ich bin ein richtiger Regieautor. Ich schreibe für den Regisseur, weil dann habe ich auch irgendwie am meisten davon. Ne? Und habe das Gefühl, so, dass mein Drehbuch auch am ehesten dem Endresultat irgendwie entspricht. Ne? Auch wenn es sich immer wieder verändert, weiterentwickelt, Sachen nicht funktionieren. Und auch damit seinen Umgang zu finden, ist vielleicht so mit das Zweitschwierigste. Ne? Weil du gefragt hast, was das Schwierigste ist, auch loszulassen. Ne? Du schreibst ein Drehbuch, du hast Sachen im Kopf und dann kommt alles ganz anders. Das geht dem Regisseur aber auch so. Du machst ein Blocking, Staging, planst irgendwelche Shots und dann kommst du ans Set und die Realität kommt und du musst ganz anders machen, du musst adaptieren, improvisieren und diesem Flow einfach Raum zu geben und sich nicht an jedem Detail aufzuhängen und loszulassen und den Film neu mitzuentdecken oder die Serie, das ist auch was man einfach lernen muss sozusagen.
Du bist auch viel am Set dann, ne?
Also ich versuche viel am Set zu sein. Jetzt bei Oderbruch 2 war ich auch 3 Wochen in Gran Canaria auch am Set.
Zufällig Gran Canaria, ne?
Also ich muss genau gucken, Geschichte.
Wie die wo ist denn hier, wann wird denn wo gedreht?
Also ja, das sind viele Sachen, die damit eine Rolle spielen. Aber wir haben wirklich nach der ersten Staffel, Adolfo hat gesagt, so Arend, bitte nicht mehr irgendwo in einem grauen Moor.
Kalt.
Kalt, im Winter und so.
Okay,
ne?
Norwegen.
Und tatsächlich sind Adolfo und ich und auch Christian extreme Western-Fans. Ne? Ja. Und wir haben wirklich, es ist wirklich ein Kindheitstrauma, an Western-Locations zu drehen. Und wir hätten eigentlich tatsächlich, der Plan war wirklich auch in Almeria zu drehen und so weiter, aber dann technische Probleme, Förderung, sind wir auf Gran Canaria ausgewichen. Ist viel zu detailliert jetzt, um das zu erklären, wie es zu solchen Sachen kommt. Auch da adaptieren, Sachen ändern sich. Hatten dann aber mega Glück, weil es gab dann in Valencia so eine Flutkatastrophe und da wurde weiträumig, da wo wir auch teilweise gedreht hätten.
Arendremmers, wir hatten Glück, es gab eine Flutkatastrophe.
Naja, wir hatten das Glück, dass wir nicht an dem Ort waren zu der Zeit. Aber wir hatten noch ganz viel Pech, aber die Locations waren mega. Ne? Dann selber da zu stehen als Autor, du hast dir das irgendwann mal still in deinem Kämmerchen ausgedacht, ne? Und stehst dann da in so einer Schlucht, wirklich in so einer geilen Western-Location mit einem riesigen Staudamm im Hintergrund und drehst dann da so einen Vampir-Fight. Ne? Das ist natürlich einfach mega, ne? Und das macht dann auch richtig Spaß. Und das ist auch so eine Belohnung irgendwie, ne? Dass man auch mal dabei ist, ne? Und aber auch Adolfo, Christian und ich, wir sind ein sehr eingeschworenes Team und wir helfen, unterstützen uns da auch gegenseitig und das geht auch am Set natürlich weiter.
Bist du schon in eine dieser Horrorgeschichten geraten, die man auch immer mal wieder hört, wo gestern wieder ein Interview gesehen, wo Russell Crowe erzählt, dass sie den ersten Gladiator angefangen haben zu drehen und es gab erst 30 Drehbuchseiten, wo dann der Drehbuchautor oder eine Armada von Drehbuchautoren quasi täglich versucht, auch weil immer wieder Probleme entstehen und Dinge dann in Rewrites geraten. Passiert das auch mal so, dass du dann, weil es stellt sich heraus, wir können da nicht drehen, was machen wir jetzt? Und du dann eine Szene umbasteln musst?
Natürlich. Also das ist eigentlich auch die Verantwortung dann als Creator, Showrunner, Serienschöpfer, wie auch immer man das nennen möchte, dass du bei solchen Problemen Lösungen finden musst.
Tut das dann weh, weil man von der Originalversion ab...
Ja? Also ja, aber auch das, das was ich meinte, das kann man halt trainieren, weil dann kommen doch oft Sachen, die Alternative ist dann manchmal sogar besser als das, was man ursprünglich im Kopf hatte. Oder halt einfach anders. Ne? Und da habe ich auch bei der ersten Staffel super viel gelernt. Da hing ich noch viel mehr an den Details und habe mich viel mehr an der ganzen Achterbahnfahrt aufgerieben. Da bin ich bei der zweiten Staffel wesentlich ruhiger geworden, hatte dadurch auch mehr Spaß. Ne? Weil natürlich, es gibt Probleme, die Bücher sind noch nicht ganz fertig, Schauspieler haben Feedback, berechtigtes Feedback, Fragen, Drehbedingungen ändern sich und du musst oder du merkst selber nochmal in der letzten Phase, oh, irgendwas ist ein Plothole, das funktioniert irgendwie nicht ganz und die Drehbucharbeit bei beiden Staffeln ging bis in den Dreh hinein. Ne, das kann man manchmal einfach nicht verhindern. Ne? Man hat diese Idealvorstellung, dass die Drehbücher ein halbes Jahr vor Dreh fertig sind und man dann den Rest nur noch genießen kann. Mhm. Aber so ist es oft nicht. Ne? Und es wird immer besser, ne? Weil man auch lernt, mit der Situation umzugehen. Aber du bist halt als Hauptautor oder Headautor bist du für alle Bücher verantwortlich. Ne? Das sind einfach, pro Drehbuchseite gibt es immer eine gewisse Anzahl an Problemen. Mhm. Ne? Und es ist einfach, wenn du 8 Folgen hast, ist es die reine Minutenlänge und Seitenzahl von 4 Spielfilmen.
Ja.
Das heißt, du machst im Prinzip 4 Spielfilme gleichzeitig. Ne, als Autor, aber auch als Regisseur ne, und auch als Produktion und so. Du hast einfach eine Serien, das wird jeder sagen, der Serien macht, das ist ein Biest ne, und das man zähmen muss ne, und das geht schon an die Substanz auf jeden Fall.
Wie oft hast du von Oderbruch geträumt?
Ehrlich gesagt, da ich habe glücklicherweise einen guten Schlaf, auch wenn ich Stress habe mit Oderbruch, aber ich habe auf jeden Fall so Tagalbträume. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin da, bei der ersten Staffel war es wirklich schwer, weil ich das auch als zum ersten Mal eine Serie in der Verantwortung gemacht habe. Ich habe vorher mitgeschrieben bei The Network, bei Dogs of Berlin, bei Slowburn immer ein bisschen mehr gemacht. Ne? Bei Dogs of Berlin eine Folge geschrieben, bei Slowburn 2, bei The Network dann 4 und habe mich da so langsam hochgearbeitet und trotzdem war es zum ersten Mal eine eigene Serie zu haben. Ja, das ist einfach extrem viel.
Wie kommt es denn? Hattest du die Idee zu Oderbruch?
Ja,
oder das heißt, und deswegen hast du dann auch diese Position?
Genau. Also es ist nicht immer so, du kriegst auch Auftragsarbeiten und bist dann der Head-Autor. Jedes Projekt hat so eine eigene Dynamik.
Bei Boykels World warst du einer von mehreren, ne?
Ja, ich habe es mit Moritz zusammen entwickelt, dem Regisseur. Das war so eine ganz simple Grundidee damals von mir, die ich dann, da habe ich dann Moritz angerufen, einfach, ich kenne uns schon lange, ne? Und Moritz Mohr. Und meinte, hey, was hältst du davon? Und das war eine extrem rudimentäre Idee. Ich glaube, da ging es nur darum, dass ein Taubstummer Leute verprügelt sozusagen. Ne? Und wir hatten das aufgehängt an David Zatarski, der einfach so ein krasser Martial Artist ist und so einen extrem brutalen Stil hat. Aha. Der hat so Demo-Reels von sich damals gemacht, die so krass beeindruckend waren. Und so fing das an, so kamen wir halt ins Gespräch. Mhm. Ne? Und genau, also ja, die Boykels World-Geschichte war auch total abgefahren. Weil
können
dann,
wir gleich nochmal
dazu kommen. Können wir gleich nochmal dazu kommen, aber ja, und das, was du vorhin auch gefragt hast, mit was man von sich selber auch reinpackt in die Drehbücher sozusagen, das in meisten Fällen, also bisher, jetzt war bei der zweiten Staffel, jetzt in den Interviews, habe ich zum ersten Mal auch darüber mal offen geredet. Ne, weil
Geschwisterthemen habe ich gesehen.
Ja, ne, Geschwisterthemen. Ich habe selber eine große Schwester, ne, und dann gibt's da auch einen kleinen Bruder und eine große Schwester. Natürlich gibt's Sachen. Wir sind keine Vampire, Spoiler Alert, aber
das würden Vampire immer
sagst
sagen.
Du, genau.
Das würden Vampire immer sagen.
Aber natürlich steckt. Natürlich steckt dann immer auch was von einem selber drin. Manchmal merkt man das gar nicht, manchmal macht man es ganz bewusst. Und es ist ja auch gut, das aufzuladen, weil dadurch wird es auch irgendwie dann doch authentisch und geerdet, wenn man das mit echten Erlebnissen und mit echten Gefühlen irgendwie zusammenbringt. Tarantino hat ein berühmtes Zitat, er meinte, man soll so schreiben, dass es einem peinlich ist und dass man es eigentlich niemandem
zeigen
würde.
Wollte ich gerade sagen, also ich wollte dich gerade fragen, ist das dann schwer oder peinlich? Oder sagst du, weil man das maskiert hinter Figuren? Aber ich denke mir, wenn ich sowas schreiben würde und so eine sehr emotionale Dialogszene da drin hätte und der denken würde, ich gebe die jetzt raus und jemand liest die, der würde doch sehen, dass ich das geschrieben habe und dass das aus mir herauskommt. Und ich glaube, das wäre mir peinlich.
Die meisten sehen es aber nicht. Man hat das Glück als Autor, dass man so entrückt ist von dem ganzen Marketing und dem Endresultat, dass nur Nerds wie wir sind uns überhaupt bewusst, dass es Autoren gibt. Ich glaube, die allermeisten Menschen, die denken noch an den Regisseur und die Schauspieler.
Der entscheidet alles am Set.
Und das war's so. Ne? Also jetzt mal der Otto-Normal-Zuschauer macht sich, glaube ich, nicht Gedanken, oh, der Autor könnte damit das und das ausgedrückt haben oder vielleicht steckt da was von ihm persönlich drin. Wenn du so einen Film wie Adaptation siehst, der auch ein absoluter Lieblingsfilm von mir ist oder einer meiner absoluten Lieblingsfilme, da steckt natürlich extrem viel. Ich meine, Charlie Kaufman hat sich selber in die Geschichte und seinen Leidensweg da reingeschrieben. Da ist es natürlich mega offensichtlich. Was jetzt in Oderbruch von mir drin steckt, ist, also das würde man, glaube ich, nicht merken, wenn ich nicht darüber sprechen würde. Und es ist jetzt auch nicht extrem viel, ne? Aber es sind schon Erfahrungen, die damit einfließen sozusagen. Ne? Und aber das macht auch irgendwie Spaß, auch ein bisschen so eine Katharsis. Man kann auch sich an Sachen abreagieren, indem man einfach, keine Ahnung, seine Abrechnung mit Religion irgendwie damit einbaut oder so.
Hast du jetzt so, ich stelle mir so einen detektivischen Arbeitsplatz vor, wo du so die Gesichter, da sind die Schauspieler, die Rollen hängen da, dann sind da so Fäden, du weißt schon, das muss da sind Orte.
So eine Mindmap.
Wie so ein, ja, ja, gibt's sowas? Oder sitzt du dann mit dem MacBook oder so da beim Starbucks und
also
wie,
so fängt,
wie läuft denn das ab?
Also so fängt es an. Also jeder hat da seinen eigenen Prozess.
Ich kann sagen, es gibt ja dieses legendäre Interview von Stephen King und George R. R. Martin, wo sie sich gegenüber sitzen. Und Stephen King fragt George, wie schaffst du das? George fragt Stephen King, wie schaffst du das, so viel rauszuhauen? Und dann sagt Stephen King, naja, er fängt an zu schreiben und lässt sich von der Geschichte leiten. Und George ist jemand, der am Anfang der Geschichte schon eigentlich das Ende wissen muss. Jetzt sagtest du vorhin, du hast 4 Staffeln vorgeplant. Da kann man ja eigentlich sich nicht leiten lassen.
Genau, also ich sage auch immer, jemand wie Stephen King ist ein Genie. Man sollte den nicht als Beispiel nehmen.
Ja.
Das ist einfach so eine Anomalie.
Ja.
Die meisten Leute sind eher wie
George.
Und so bin ich auch. Ich kann gar nicht, aber uns gibt man natürlich was dazwischen. Ne? Christian Albert zum Beispiel, der ist so dazwischen. Ne? Der kann das beides, ne? Super gut. Ich brauche auf jeden Fall, ich muss das Ende sehen und ich muss auch den Weg dahin irgendwie spüren.
Wie geht's denn aus, 4. Staffel?
Erzähle ich dir dann
alle
später.
Tot. Die Alien Queen kommt rein.
Sterben auf jeden Fall noch einige Leute.
Was?
Aber,
exklusiv. Es sterben auf jeden Fall noch einige Leute.
Nur hier bei euch.
Also.
So nennen wir die Folge.
Ja, ich brauche das schon. Ne? Also ich brauche es jetzt nicht unbedingt 4 Staffeln. Das mit den 4 Staffeln hat sich natürlich im Prozess dann immer mehr rauskristallisiert. Aber so die ersten, das Ende der 1. Staffel, das wusste ich natürlich schon. Und das Ende der 2. wusste ich auch schon, worum es ungefähr geht. Ne? Jedes Detail weiß man nicht. Und wie gesagt, auch da, es ändern sich natürlich Sachen im Prozess. Ne? Sachen, die man mal gedacht hat, das ist eine coole Idee. Oder mit der Figur will man das und das machen. Und dann merkst du, das passt gar nicht. Man ändert das immer wieder. Aber das ist so wie eine, du brauchst eine Marschroute. Also ich brauche eine Marschroute. Aber es ist eben nicht so, am Anfang war das noch bei mir so, ne? Überall die Bilder und Gesichter und Karteikarten überall. Und über die Jahre reduziert sich das auf so eine App runter und Listen und Stichpunkte und
ChatGPT. Das ist ein eigenes spannendes Thema,
nochmal vielleicht von einem anderen Podcast, aber die, man findet so seinen eigenen Prozess und bei mir ist der mittlerweile super minimalistisch. Ich brauche ganz wenig, möglichst wenig Wörter, damit ich das viel, je mehr man schreibt, desto schwerer ist es zu ändern. Und wenn ich nur 3 Wörter geschrieben habe, dann sehe ich sofort den Gedanken und kann es auch schnell wieder löschen. Das macht mich so ein bisschen freier und beweglicher und dann hänge ich nicht so an Ideen.
Ja,
ich bin nicht jemand, der so 5 Seiten Biografien zu Figuren schreibt oder so.
Und das wollte ich gerade fragen, ob du auch jemand bist, der sich dann so, und das hat sie vorher 10 Jahren erlebt und deswegen ist sie heute so.
Wenn es für die Geschichte relevant ist, ja. Natürlich in Oderbruch gibt es viel Backstory. Da natürlich haben alle Figuren eine relativ ausgeprägte Backstory. Aber ansonsten, ich mach's nur, wenn es für die Geschichte relevant ist. Ansonsten will ich sein wie der Zuschauer, auch ein bisschen was der Fantasie zu überlassen und auch da beweglich zu bleiben und das nicht alles so in Stein zu meißeln.
Ist es denn so, wenn du jetzt weißt, 8 Episoden müssen her oder 6 oder 10 und die sind ungefähr so lang, dann kann man sich wahrscheinlich auch in eine Drehbuchzahl, Seitenzahl umsetzen. Und wir haben hier manchmal ja das Thema, dass David sagt, viele Serien sind einfach sehr langgestreckte Filme. Ich sag dann manchmal, das Konsumverhalten ist halt so, die Leute kommen von Arbeit, die wollen noch 45 Minuten gucken, Kino, das schaffen sie nicht. Wie auch immer, sitzt du dann manchmal da und denkst, eigentlich sind hier keine 2 Episoden mehr drin. Und jetzt muss ich die irgendwie, ich weiß aber nicht, womit ich das befülle. Oder umgekehrt, ich habe hier so viel zu erzählen, aber wir sollen nur so und so viele Episoden machen. Jetzt, wo schneide ich jetzt hier was weg, was mir eigentlich wehtut? Wie ist denn das so mit so Vorgaben? Und dann das da reinzubekommen, was du erzählen willst oder sollst.
Also vieles kommt natürlich von so einem Grundgefühl. Ne? Man fängt ja auch erstmal an und überlegt sich, wie viele Folgen gibt diese Geschichte her. Ne? Das ist dann meine Empfehlung oder unsere Empfehlung an den Sender oder Streamer zu sagen, hey, wir glauben, dass das 6 Folgen sind oder 8 Folgen oder 10 Folgen. Mir geht's beim Gucken auch so. Ich will selber Zuschauer sein. Ne? Ich will auch nicht, dass es sich langgestreckt anfühlt und ich will, dass man trotzdem aber in diese Welt eintauchen kann. Ich finde, manchmal sind, ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn Handlungen und Figurenentwicklung so gerusht sind. Ja. Nur man nicht mehr hinterherkommt und denkt, hey, warum, wieso hat er sich jetzt da so schnell geändert? Da fehlt doch irgendwie eine Folge so. Und das geht mir manchmal auch so. Aber bei Oderbruch ist es jetzt so, dass ich zum Beispiel bei der ersten Staffel, ich bin da jetzt mittlerweile auch ganz ehrlich, dass ich da lieber noch eine Folge mehr gehabt hätte, sogar in der ersten Staffel, weil wir uns sehr viel, das ist das Problem mit Mystery, du beschäftigst dich sehr viel mit Plot. Du musst so ein Labyrinth bauen, ne, mit Red Herrings und allen möglichen Sachen. Du musst Reverse Engineering mäßig, muss das alles funktionieren. Ne, und das ist einfach super viel Plot, den man da einfach bauen muss, ne, damit ein Twist gut funktioniert. Ja. Ne. Und ich habe dadurch zum Beispiel gelernt, ich liebe es, wenn Twists gut funktionieren. Aber sagen wir mal ehrlich, die Quote von, dass ein Twist gut funktioniert oder ein Eye-Roller ist und man denkt sich so, ach, ne, und es ist nämlich super schwer. Ne. Wir alle würden gerne The Sixth Sense schreiben, aber es ist super, super schwierig. Und ich würde mittlerweile eigentlich den Twist eher, also nicht, ich bereue nichts an der ersten Staffel, ich bin super happy und stolz darauf, aber ich beschäftige mich viel mehr lieber mit Figuren, ne, und den Charakteren und schreibe lieber Szenen, die sich aus den Figuren rausentwickeln und weniger mit dem Plot zu tun haben. Und der Plot ist eigentlich nur so Nährboden für die Figuren. Ne? Und das, finde ich, ist in der zweiten Staffel der Fall. Das ist einfach weniger Plot, es geht mehr um die Figuren. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel Real Estate, wie viel Platz hat man für alles? Und ich finde, in der ersten Staffel hatte ich ein bisschen zu wenig Platz für die Figuren. Es war sehr plotlastig. In der zweiten Staffel hatte ich mehr Platz für die Figuren, musste aber zwei Folgen rausstreichen, weil wir zu wenig Geld hatten.
Ne? Ich habe manchmal so das Gefühl, dass man sich da auch zu sehr einen Kopf macht. Vielleicht, also du dann vielleicht in dem Fall. Ich denke da immer gerne an, wie ich finde, einen der schlechtesten Twists. Und jetzt haltet euch fest, in Saw 1. Den mag ich nicht, weil ich der Meinung bin, das ist gar kein Twist. Der Film erzählt die ganze Zeit die Geschichte von diesen beiden Männern, die in diesem Raum festgekettet sind. Dann wird rausgeschnitten, Detektive, die herausfinden, was ist da eigentlich los. Dann gibt es eine Szene im Krankenhaus, da läuft einmal kurz ein Dude im Hintergrund lang und ganz am Ende, huibu, zieht sich der Typ, der am Anfang im Krankenhaus gewesen ist, eine Maske vom Kopf, sagt so, haha, ich war's, ich habe hier die ganze Zeit gelegen und alle so, hua, krass, ich habe nie verstanden, warum die Leute bei diesem Twist so ausrasten, weil ja, da liegt dann einer die ganze Zeit da, aber warum er das tut, das habe ich bis heute nicht verstanden. Und warum das so ein krasses Ding ist, dass es jetzt genau der Typ ist, der in der Handlung nie, also ne, weil das Schwache an diesem Twist oder das Gute an guten Twist ist, ist, wenn du eine neue Perspektive auf etwas bekommst, was vorher dir völlig anders präsentiert wurde. Und hier wurde in Saw 1 wurde dir das nie anders präsentiert, sondern da sagt plötzlich jemand, ach übrigens, Split macht es sehr ähnlich, finde ich auch einen ganz komischen Twist, wo dann am Ende Bruce Willis da sitzt und du denkst, hä, der hat doch jetzt gar nicht, was, das ist jetzt euer Twist ganz am Ende? Das ist so wie, als wenn in Titanic plötzlich Arnold Schwarzenegger reinkäme und sagte, haha, ich bin der Terminator, so, ne? Also, ein Twist muss dann schon auch vernünftig sein. Und ich entschuldige mich, ich habe jetzt das Ende von Oderbruch nicht gesehen, aber vielleicht machst du dir da auch zu viel im Kopf, weil ich das Gefühl habe, das Publikum nimmt auch sehr viel ab und freut sich manchmal einfach nur, dass...
Ich glaube, es gibt schon eine Hälfte, die sagt, also nicht alles muss immer Fight Club sein oder die üblichen Verdächtigen.
Ja.
Es gibt einen Teil, der sagt, oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja. Weil der liegt ja die ganze Zeit da so, wow, der lebt, oh, das ist ja irgendwie gruselig.
Und das
für
ist dann
die,
schon
die
der
funktioniert
Twist.
Das ja, schon. Schon genau, für die funktioniert ja. Das schon. Und dann sagt die andere Hälfte, ja, aber warum liegt der da? Und die sagen sich so,
wer ist es überhaupt?
Hä? Das ist ja blöd. Also ich glaube, es gibt einen nicht unwichtigen Teil, der sagt, oh, das habe ich nicht gedacht, das macht ja was. Ja, cool. Ja. Und dann kommt eben der andere Teil dazu. Und ich glaube, so ist die Verteilung der Menschen eben, für die das reicht. Und dann sagen die, die weiterdenken, so, das ergibt keinen Sinn, dann sagen die, die sich überrascht fühlen, das cool finden, boah, nimmst du mir jetzt meine Freude an meiner Überraschung? Und schon bist du in dieser, denkst du, bist viel besser als ich, Gesprächsthematik drin, whatever. Du
weißt, aber der
so,
eigene Anspruch so. Ist natürlich.
Der eigene Anspruch ist natürlich eher auch das, ich will nicht einen Twist schreiben, nur wegen dem Twist.
Ja.
Ne, um diesen, nur diesen Effekt, so, oh krass, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist das Kaninchen aus dem Hut, so nach dem Motto, das funktioniert. Ja, aber du darfst halt keine Sekunde drüber nachdenken und das in Frage stellen. Ne?
Ja.
Und diese Art von Twist mag ich halt persönlich nicht. Und man will natürlich selber, dass das befriedigend ist, dass das Sinn macht und aus der Geschichte heraus Sinn ergibt. Ne? Und das ist super schwierig, finde ich. Ne? Das erfordert super viel Aufmerksamkeit, Arbeit und Zeit, die man für andere Sachen dann nicht hat. Das heißt, ich würde, das habe ich jetzt mal gemacht und ich würde jetzt nicht mehr eine Serie schreiben oder einen Film oder so, der auf einen bestimmten Twist hinarbeitet, sozusagen. Das finde ich, das können andere dann vielleicht besser und denen fällt es leichter und so, weil ich selber oft enttäuscht bin von Twists. Und das habe ich bei Oderbruch gemerkt, oh shit, ich will nicht was schreiben, wovon ich selber enttäuscht wäre.
Was ist so dein Lieblingstwist? Oder du hast schon Sixth Sense genannt, aber was gibt's noch so?
Ja, es sind wirklich die Klassiker, ne? Auch Fight Club oder so, ne? Ja. Wie du sagst, eine neue Fight Club ist, finde ich, so ein cooler Twist, dass du wirklich eine neue Perspektive gewinnst auf die Geschichte und auf das Innenleben. Aber auch da gibt's Sachen, wo man denkt, macht das alles auf dem letzten Meter Sinn? So darf man auch nicht zu viel drüber nachdenken. Aber
der ist so cool, dass es egal ist. Das verzeihst du dem.
Ja, genau, das ist egal. Und es gibt Twists zum Beispiel, wo Leute sich auch drüber streiten, ist der Twist von The Game gut oder schlecht? So, ne? Also ich finde, er macht halt Spaß, auch wenn der wirklich gar keinen Sinn macht.
Ja, ja.
Ne? Das Ende ist richtig ridiculous. Ne?
Ja, ja.
Aber der ganze Film bis dahin macht so Spaß, dass ich halt sag, komm, ne? Meine Lieblingstwists sind eigentlich Sachen, die nicht per se ein Twist sind, sondern so unerwartet kommen, so aus dem Nichts, wo du denkst, hey, was soll denn jetzt noch passieren?
Ja.
Und das ist zum Beispiel bei Seven, wo der Kevin Spacey reinläuft und ruft Detective, ne? Und hält seine abgeschnittenen Fingerkuppenhände hoch, ne? Und wo du denkst, hä, Moment mal, hat sich jetzt der Serienkiller gerade gestellt? So, ne? Das sind so Momente, wo ich denke, okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, was die machen.
Ja.
Ne? Und das macht mir am meisten Spaß. Habe ich aber auch noch nicht hingekriegt oder gemacht.
Kommt noch. Was machst du jetzt für Netflix da? Was schreibst du da?
Darfst du noch nicht sagen.
Wow, da ist kalt erwischt. Natürlich darfst du nicht drüber reden, aber du warst bei diesem Event und ich weiß ja, wen die so einladen.
Siehst du, du hast selber kombiniert. Ich kann nur sagen, ich habe nichts gesagt. Robert war einfach
nicht
schlau.
Kombiniert. Ich kenne
er weiß, wo ich er weiß, mich gesehen hat.
Genau, das ist, aber okay. Damit was für Netflix kommt. Das ist aber eigentlich meine andere Frage. Ja. Also, vermute ich. Meine andere Frage ist, jetzt kommt halt so dieser, jetzt läuft das Ding, ne? Also, so gehört es sich zumindest an. Hast du jetzt sehr viel auf dem Tisch? Also, wie hatten sich deine Realität von, ich schuster mit Freunden was zusammen und am Dachenkrach kriegen wir es finanziert und schreib 100 Mail selber zu diesem jetzt Erfolg und dann, ich darf eine dritte Staffel da machen und das bleibt ja auch der breiten Masse nicht verborgen. Ich kann mir vorstellen, das ist ja ein wahnsinnig anderes Leben als noch vor, und da muss man ja fast sagen, nur 9 Jahren. Ne? Das ist ja eine ganz schöne Veränderung in einer Dekade.
Ja.
Wie ist denn das?
Ja, total. Also ich bin einfach mega happy, ne? Also, und habe auch, glaube ich, wahnsinnig viel Glück, dass ich da arbeiten kann, dass ich meine eigenen Sachen pitchen kann und auch tolle Auftragsarbeiten angeboten bekomme. Das macht total Spaß. Ich merke das immer so ein bisschen an der Berlinale, die jetzt gerade vorbei ist. Von Berlinale zu Berlinale kennt man mehr Leute, hat auch irgendwie in der Branche ein bisschen mehr Fuß gefasst. Und ja, das macht schon Spaß, ne? Und das ist auch wirklich cool. Das Einzige, was wiederum so schwierig ist, vor 9 Jahren oder als Schneeflöckchen rauskam, ne, da hat man praktisch um jeden Auftrag gebannt, gehofft, ne? Und jetzt ist es so, dass man halt auch, man schämt sich fast ein bisschen dafür, aber dass man halt auch Sachen absagen muss, ne? Ganz große, tolle Sachen, weil man die Zeit dafür nicht hat, ne? Und das ist ein komisches Gefühl, ne? Wenn du auf einmal irgendein Projekt angeboten bekommst, was du voll gerne machen würdest, wo du denkst, ey, Moment mal, vor ein paar Jahren noch, und jetzt kann ich das nicht machen, ne? Und ich bin auch dazu jemand, der nicht so viel parallel machen kann, ne? Und ich habe das auch lernen müssen. Ich habe am Anfang, als das losging, ne, mit dem Crow-Film, Unsere Zeit ist jetzt hieß der, und auch Traumfabrik, es waren zwei, ja, schon für meine ersten professionellen Projekte waren die schon ziemlich groß.
Hast du am Crow-Film mitgeschrieben?
Ja, genau. Können wir nochmal einen separaten Podcast drüber machen. Aber auch da viel gelernt. Das war anders natürlich. Aber ich wollte eigentlich immer einen eigenen Film oder eine eigene Serie haben nach Schneeflöckchen. Das war eigentlich das letzte Mal davor. Und ich vermisse auf der anderen Seite aber auch wiederum den Vibe von Schneeflöckchen. Ne? Dieses Selbermachen, das Selbstbestimmte, weniger Leute, die mitreden und so weiter. Ne? Das wünscht man sich auch immer wieder mal. Aber eigentlich habe ich da mit Surreal und Christian Alwarts Firma, für die ich gerade am meisten arbeite und mit denen ich sehr eng verbunden bin, jetzt auch schon ja 5, 6, 7 Jahre mit denen arbeite, seit Dogs of Berlin eigentlich. Das ist eine gute Mischung. Ist total familiär, ist eine kleine Firma, die ich jetzt einfach alle kenne. Ne? Und wir haben jetzt viele Projekte einfach schon zusammen gemacht und ich arbeite mit denen einfach wahnsinnig gerne, weil das genau die Mischung ist aus, man hat noch, das ist Christian Alwart halt, ne? Der kommt ja selber daher, der hat selber genauso angefangen mit seinen Indie-Filmen, ne? Und hat sich da hochgearbeitet. Und diesen Vibe, den versprüht er auch immer noch in der Firma. Und das ist eigentlich, da fühle ich mich total wohl.
Beukels World. Das hast du mit Moritz Mohr zusammen gemacht. Wie ist denn daraus so eine internationale Nummer dann geworden?
Ja, auch eine lange Reise, ne? Das fing im Prinzip vielleicht ein, zwei Jahre nach Schneeflöckchen, als ich da Moritz angerufen habe und wir uns dann in der Küche mit Reza Brogerdi, der auch Schneeflöckchen produziert hatte, auch da eine der Hauptrollen gespielt hatte, der verrückt genug ist, solche Projekte immer wieder in irgendeiner Form anzuschieben, ne? Und David Zatarski, der Martial Artist, Action-Choreograf und damals auch der Hauptdarsteller, nämlich in dem Proof of Concept Trailer, den wir gedreht haben. Wir vier saßen halt ganz am Anfang zusammen und hatten diese Idee und wussten aber, das ist so irre. Ich weiß nicht, ab welchem Punkt diese Idee kam, dass der nicht sprechen kann, auch nichts hören kann, aber wir die ganze Zeit seine Gedanken hören, seine innere Stimme. Und wir haben gesagt, das ist so schwer zu pitchen, dass der redet, während der Leute verprügelt und so. Wir konnten uns das wahnsinnig witzig vorstellen. Aber dass wir irgendwie gedacht haben, okay, was ist, wenn wir das drehen? Ne? Und Moritz ist auch der richtige Regisseur für sowas, der einfach auch mal schneeflöckchenmäßig sozusagen einfach ein paar Drehtage raushaut sozusagen mit Ideen, wie man dieses Ding halt gut visuell einfach präsentieren kann. Und als ob das ein fertiger Film ist und wir drehen einen Trailer. Ja. Und der Reza hat das Ganze dann damals, frag mich nicht wie, finanziert.
Den haben wir getroffen vor dem Café, weißt du noch, Saviniplatz?
Ja, ja, das war Reza. Reza. Ah,
der genau. Da dann meint, der war gerade in England gedreht mit auch bekannten Leuten.
Ja, mit das Michael Fassbender hat er jetzt eine Serie gerade.
Genau, Michael, hat uns uns angesprochen, als du ein Café dir drin geholt hast, das war Reza.
Wo ich dachte, das ist ein verwirrter Fan, der dich anspricht.
Ja, der Reza ist völlig crazy. Und das Witzige ist, ich meine, der Reza hat auch als totaler Amateur-Quereinsteiger angefangen. Ich meine, der hat in Schneeflöckchen dann einfach, weil er der hat mega Talent, ne? Deswegen haben wir ihm die Hauptrolle in Schneeflöckchen gegeben und eine der Hauptrollen. Aber seitdem, jetzt dreht er halt krasse Sachen teilweise so, ne? Und hat mit auch, ja, egal. Auf jeden Fall ist es auch witzig, wie die ganzen Leute sich von Schneeflöckchen so weiterentwickelt haben. Reza ist aber einer davon, mit dem ich immer noch sehr eng verbunden bin. Und wir haben diesen Trailer gedreht. Der ist mega cool geworden. Ich war selber völlig geflasht. Da war ich beim Dreh auch nur mal kurz dabei. Das hat sich dann so verselbstständigt. Moritz hat es wirklich unter seine Fittiche genommen und hat das ganze Projekt auch am meisten einfach betreut und geprägt, ne? Und daraus ist dieser Trailer entstanden. Den müssten wir vielleicht sogar, schicke ich euch den mal, vielleicht könnt ihr den verlinken, weil es ist wirklich interessant zu sehen, ne?
Gerne, gerne.
Wie das damals aussah. Und was daraus später geworden ist, wenn man die zwei Trailer zum Beispiel vergleicht, ne, dazwischen liegen dann irgendwie, glaube ich, 7 Jahre oder so.
Ja, okay.
Und dann, ich weiß nicht, wie es kam, aber auf jeden Fall waren Moritz und ich und noch ein paar andere Freunde in Los Angeles mit dem fertigen Trailer. Und Moritz hatte, vielleicht müsst ihr den auch mal einladen, der weiß das alles viel genauer, der hatte aber schon einen Manager oder zumindest einen Kontakt zu einem Manager. Und der hat den Trailer im Prinzip durch ganz Los Angeles geschickt, ne, diesen Fake-Trailer, den wir gedreht hatten. Und auf einmal sagte mir Moritz, da gibt's so ein Mini-Bidding-War wegen diesem Trailer.
Ja.
Und ich so, what? Wie jetzt? Ne? Die Namen, die da gefallen sind, die traue ich mich gar nicht hier zu wiederholen, weil das so schräg war, dass ich das auch nicht glauben konnte. So. Ich,
Namen.
Du weißt
Namen.
Ja auch nicht, was ist da von so L.A.
Talk
so, everything is awesome, so. Aber Fakt war halt, dass du so Namen wie Russo Brothers und so halt gehört hast, ne, in Verbindung. Dass die den Trailer gesehen haben und interessiert waren und so weiter. Und eben auch Sam Raimi. Ja. Und das war extrem schräg, ne, weil du das nicht, du hockst da in Los Angeles und das war natürlich irgendwie unser Ziel, aber dann, wenn du sowas hörst, dann glaubt man das erstmal nicht. Ne. Ja, vorgespult eine Woche später hat Moritz tatsächlich eine Einladung zu Sam Raimi zu gehen, ihn zu treffen bei ihm zu Hause und darüber zu sprechen. Und ich saß währenddessen im Starbucks und habe eigentlich nur auf mein Handy gestarrt die ganze Zeit. Wusste, der sitzt da jetzt mit Sam Raimi, das ist so schräg. Mhm. Ja. Und dazu muss man sagen, dass vor allem Moritz halt mit denen, mit so Tanz der Teufel und so aufgewachsen, also der hat eine Ikone für ihn getroffen. Ja. Ich kenne ihn auch, ich bin auch mega Fan, aber für Moritz war das noch mal krasser. Ja,
ja.
Ja, dann klingelt irgendwann mein Telefon, ich saß mitten, werde ich nie vergessen, mitten in so einem Starbucks. Bescheuert, dass das ein Starbucks war, ich wünschte, es wäre was Cooleres gewesen. Aber, und Moritz rief mich an, sagte, ja, der macht es, der will das machen. Ne? Ja. Und die kaufen das jetzt, das Projekt. Und ich war so, what? Und so. Und dann meinte er, ja, und das Drehbuch? Ich so gestottert. Und er meinte, ja, der will, und die wollen, dass du das Drehbuch schreibst. Und ich war so, ich glaube, ich habe geschrien kurz mal in dem Moment, weil es schon so ein Kindheitstraum ist, so, ne?
Ja, denkst, klar. Das
kann,
so hart, wenn du
das kann nicht ja, wahr ja. sein, so, ne? Und ich so, ja, meinst, verarschst du mich jetzt? So, nein, nein, for real und so. Und ich hab's erst richtig geglaubt, als der Manager, Stuart Manaschill, uns angerufen hat, der uns dann auch beide unter seine Fittiche genommen hat und gesagt hat, nee, nee, das ist ein real offer und die machen das und die wollen auch, dass du das Buch schreibst. Und ich war halt so,
okay. Und auch, dass Moritz das drehen darf.
Und ne? dass Moritz drehen darf. Absolute No-Names. Ja, ne? ja. Also Moritz erster Spielfilm. Also das ist so bizarr. Ja. Auch, das darf man nicht als Beispiel nehmen, das ist so dreimal hintereinander im Lotto gewonnen. Ne?
Also mit Bill Skarsgård, Jessica Ruth, Michelle Dockery, nur mal so ein paar Namen.
Das kam natürlich alles dann viel, viel später.
Ja, ja, trotzdem.
Und dann kommt natürlich trotzdem die Realität. Also die Realität war erstmal voll geil, weil ich tatsächlich, ich glaube, 2 oder 3 Fassungen schreiben durfte. Hm. Also ich wollte immer in die WGA, das war so ein Traum, so ein naiver Traum. Ne? Und auf einmal kriegst du dann E-Mails von der WGA, also der Writers Guild of America. Ne? Und bist da in diesem System. Und ich meine, wir saßen dann, haben Abend gegessen mit Sam Raimi und er erzählt halt von The Quick and the Dead und so, wie Leo und Gene Hackman und keine Ahnung. Das war alles wirklich total schräg. Und Roy Lee saß halt am Tisch, der gerade mit S einen Mega-Hit hatte, ne? Roy Lee, wenn ihr den mal googelt bei IMDb eingebt, das ist halt, das ist völlig ballerballer, ne? Mhm. Wenn du so mit so Leuten sitzt und so. Und dann ist aber alles so total normal für die halt. Ne? Das war einfach auch interessant, weil es dann doch relativ unaufgeregt ist und so. Und dann nach 3 Fassungen kommt dann schon die Realität irgendwann. Die Firma, die den Film ursprünglich machen wollte, das war MRC, die gerade mit Baby Driver einen Riesenhit hatten, bei denen wir dann auch saßen, ne? Und das ist alles ein schräges Erlebnis, jagt das nächste. Aber die waren dann irgendwann mit meiner 3. Fassung nicht mehr so happy oder warum auch immer sind die aus dem Projekt ausgestiegen. Das Projekt war tot, wurde wiederbelebt. Irgendwann erzählt euch Moritz die Reise vielleicht nochmal detaillierter. Aber es war auf jeden Fall auch da eine totale Achterbahnfahrt. Also ich hatte schon das Projekt mehrmals abgeschrieben, ne? Dass daraus dann doch nichts wird. Mhm. Und es war auch viel zu too good to be true und so. Yeah. Bis dann halt andere Produktionsfirmen immer wieder kamen, man muss auch sagen, unser Manager und Sam Raimi, die haben sich so in das Projekt verbissen, dass die nicht locker gelassen haben. Und irgendwann hieß es dann, ja, wir drehen. Und es war aber so viel später, zu der Zeit habe ich Oderbruch geschrieben. Parallel dazu wurde in Südafrika Boykels World gedreht. Ich konnte nicht zum Set gehen, weil ich mit Oderbruch gerade Land unter hatte. Aber ich habe mich für Moritz wahnsinnig gefreut. Er durfte den Film wirklich selber drehen, viele Jahre später. Der hat dafür auch ja, einfach für das Projekt gelebt dann die ganze Zeit, ne? Und dass es dann wirklich geklappt hat und wir dann nochmal irgendwie 1-2 Jahre später in New York bei einer Premiere sitzen, ist es schon abgefahren auf jeden Fall. Passiert auch vielleicht nur einmal im Leben.
Das wild.
Ja. Glaube, ja.
Aber es ist so wild.
Ja.
Ich bin detektivisch unterwegs gewesen. Bitte, ja. David, stell dir mal vor, du wachst in einem Supermarkt auf, überall Leichen ringsherum. Da ist so eine Partnerin deiner Seite, die heißt Nora. Und da steht ein Schild. Geh nicht raus, steht da drauf. Nur mal so als Idee. Oder du sagst ja auf der anderen Seite, Graf von Monte Cristo, das will ich mal neu mir überlegen.
Klang gerade wie The Mist.
Das sind deine beiden neuen Projekte.
The Mist ist das. Also, nein, Moment, also du bist wirklich lustig. Don't go outside.
Was heißt, du bist lustig?
Ja, dass du das...
Who funny?
Funny how?
Am I funny?
Funny how?
Mike Flanagan macht ja jetzt einen neuen The Mist, habe ich gesehen.
Genau.
Ich habe das gesagt, weil das die neuen Projekte sind von Arndt.
Lass ihn doch jetzt mal erzählen, du musst nicht immer jedem ins Wort fallen.
Nein. Ich wollte dir erklären, warum ich dir das erzählt habe.
Das sind Wunschprojekte. Also das eine Projekt, Don't Go Outside, da habe ich tatsächlich ein Buch geschrieben, womit ich super happy bin. Ich liebe das Projekt, das ist total klein, minimalistisch. Es ist eine Mini-Version von The Mist. Mhm. Ne? Und ich finde das ein super Pitch. Ich mag das immer noch, wenn du es erzählst. Ja, cool, würde ich gucken. Aber das ist auch die Realität. Du schreibst Bücher, das habe ich auch mehr oder weniger on spec geschrieben. Das heißt also kein Geld dafür bekommen, aber weil ich Bock hatte für einen befreundeten Regisseur. Und das ist einfach, bisher hatten wir kein Glück. Das kriegen wir nicht finanziert momentan. Und unsere neue Interpretation von Der Graf von Monte Cristo, das hat Christian Alward irgendwann so übernommen, also mit uns zusammen, also mit mir und Adolfo. Das war ursprünglich eine Idee von Adolfo und mir. Christian ist dazu gekommen, hat das Projekt so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und auch Bücher geschrieben schon. Wir haben es super weit entwickelt. Ist auch immer noch im Prozess, ne? Aber es ist wie mit allem. Du hast im Prinzip ein ganzes Portfolio an Projekten in der Hoffnung, dass eins davon gemacht wird. Ne? Und du bist mit manchen Projekten, so wie Boykels World, ne? Du bist mal, irgendwie ist das Projekt, was ganz kurz davor ist und dann klappt's doch nicht und dann hast du ein anderes und das variiert einfach ständig. Es ist ein bisschen wie Lotto spielen. Ne? Du weißt nie, wo Momentum entsteht, wo irgendwie die richtigen Leute zusammenkommen. Es ist immer ein kleines Wunder, dass ein Film oder eine Serie gemacht wird und man kann das schwer voraussehen. Aber die zwei Projekte sind momentan nicht so, dass ich sagen kann, das wird jetzt bald gedreht.
Ich habe gesehen vorher, dass du mit meinem guten Freund, ich würde sogar Homie sagen, Uwe Boll zusammengearbeitet hast.
Oh, das ist eine coole Story, ja.
Wie kam das zusammen? Ich habe gesehen, dass du, ich glaube, so habe ich es mir zusammengereimt, weil bei IMDb steht Camera Operator, ich glaube, Behind the Scenes, du hast das Behind the Scenes Material von Auschwitz unter anderem gemacht und was irgendein anderer...
Max Schmeling habe ich mal ein Interview mit ihm gemacht. Bei Auschwitz habe ich auch ein Interview mit ihm gemacht.
Ach so.
War auch ein paar Mal am Set bei ihm und so.
Wie kam das zustande?
Also, wir sind beide Mainzer.
Ja.
Und der lebt in einem wirklich bekannten Gebäude in Mainz und man weiß das halt irgendwann einfach, dass Uwe Boll halt in der Stadt lebt, ne, und Hollywood-Filme macht mit Jason Statham, die 1,7 auf IMDb haben oder so. Und irgendwann weiß man das halt einfach.
Ja.
Und ich fand den halt mega faszinierend, weil wie kannst du 30 Filme rausballern mit Hollywood-Stars, teilweise Oscar-Preisträgern und so.
Das einer ist ein schlechter Phänomen. Als der andere, aber die kriegst dann die, ne, Leute trotzdem wieder für den nächsten Film.
Und ich fand ihn halt immer sympathisch, einfach, weil ich mag halt Leute, die einfach machen. Und ich fand es auch faszinierend, der ganze Kult um ihn rum, auch in Hollywood und so. Ne? Und dann habe ich ihm immer mal wieder geschrieben, wie ich es mache halt. Ne? Ich hatte auch Christian Albert früher mal geschrieben und so. Also ich irgendwie versuche, mit Leuten in Kontakt zu treten. Und er hat mir auch immer geantwortet. Und das Witzige ist, der hat antwortet sofort.
Ja,
du schickst ihm eine Mail, du hast gedrückt, nochmal bing, und der antwortet, aber immer nur so ganz kurz, so ein Wort, ja, nein.
Ich krieg seit einem halben Jahr, wir haben letztes Jahr er und ich ein Interview zusammen gemacht und seitdem kriege ich ständig Nachrichten. Aber es ist so, wie du sagst, manchmal nicht mal eine Überschrift, manchmal ist der Betreff leer er postet mir einen Link von einem neuen Trailer, den er zu einem Film, den er
dafür
gemacht hat.
Dafür muss er ja aktiv diese Meldung, die Mail hat keinen Betreff, wollen Sie das aktiv bestätigen?
Ja, oder den Link in dem
dass
Betreff.
Dass er nicht wesentlich
irgendwie
ein
der verschwendet halt Betreff. Keine Sekunde. Das ist ein Typ, der macht extrem viel. Ne? Und naja, auf jeden Fall, also ich erzähle die Geschichte jetzt mal nicht jugendfrei. Ne?
Ja. Aber, wir sind im Podcast, ist kein Problem.
Und dann hat er irgendwann, ich fand ihn immer sympathisch, aber wir kannten uns noch nicht. Und dann hat er irgendwann ein Video gemacht und sich über George Clooney aufgeregt. Das ist, glaube ich, mittlerweile gelöschtes Video, weil er da auch sehr viel Profanity vom Stapel gelassen hat. Aber hat wirklich übelst auf Hollywood geschimpft und auf Leute wie George Clooney und hat die übelst beleidigt und so. Und da habe ich ihm halt geschrieben, so, da habe ich ihn dann beleidigt. Das hat mich so aufgeregt irgendwie, weil ich den irgendwie cool fand. Und dann dachte ich mir so, das ist irgendwie so, war ich enttäuscht, ne, dass der so ist. Ne? Und ich meine, das ist 15 Jahre her oder 20 Jahre und so, ne? Und habe ihm dann eine Mail geschrieben, was ihm einfallen wird, und habe ihn auch, also habe ihn wirklich auch beleidigt und dachte, das wird er nie im Leben, wird er mir antworten oder so, ne, oder auch nur darauf eingehen. Ich habe einfach so meine eigene Wut rausgelassen. Ne? Und
du bist so jemand.
Nee, gar nicht.
Das ist so
der hat
so
mich getriggert. Der hat mich wirklich getriggert damit. Das macht er ja auch vielleicht auch absichtlich. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat er mich gekriegt. Und aber auch da, bing.
Ja, das ist
sofort
sein Ding.
Geantwortet, auch völlig emotionslos, wertfrei. Der fand es gar nicht schlimm, dass ich ihn beleidigt habe oder so. Hast du überhaupt meine Filme gesehen? Fragezeichen. Und ich habe ihm geschrieben, alles klar, ich gucke mir jetzt deine Filme alle an. Da habe ich mir alle seine Filme angeguckt. Und es gibt auch Filme wie Tunnel Rats zum Beispiel, die, ja, es gibt Filme, die sind gar nicht so schlecht.
Mhm.
Ne?
Auch gibt, was hat er, er sagt mir mal, Darfur sei auch eine.
Darfur oder Rampage und so. Es gibt Sachen, wo du denkst, ah. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wenn ich ein Drehbuch, also wie man dann denkt mit naiv, so, ah, wenn ich ein Drehbuch für den schreibe, dann kommt auch vernünftiger Film raus, also völlig überheblich natürlich. Aber das, so hat sich das dann ergeben. Da hab ich ihm gesagt, ja, ich habe mir den Film angeguckt, okay, der ist gar nicht so schlecht, den fand ich sogar ganz gut und so, aber den finde ich, der ist gar nichts für mich und so. Und er war aber so offen, das fand ich auch faszinierend, dass er so in den Dialog mir gegangen ist. Und dann hat er gesagt, ah ja, wenn du mal in Mainz bist, weil ich habe auch gemeint, ich komme auch aus Mainz, dann kommst du mal vorbei. Ne, und dann, als ich wieder in Mainz war, habe ich ihn angeschrieben, hat er mich wirklich zu sich in seine Villa eingeladen und wir haben geredet und es war irgendwie cool. Ja, das war total menschlich und das hat dann voll Spaß gemacht. Ne? Und er hat mir dann wirklich einen Drehbuchauftrag gegeben. Das fand ich halt so abgefahren.
Ja, ja.
Aus dem Film ist leider nichts geworden, aber ich habe dann...
Kannst du sagen, was es gewesen wäre?
Übelst hart, natürlich übelst harter, brutaler Revenge.
Lass mich raten, irgendwas mit Amoklauf, weil das ist ja dann irgendwann so sein Steckenpferd geworden.
Ja, nee, Amoklauf nicht, aber fast so ein Revenge-Amoklauf. Familie von jemandem wird gekidnappt und der wird dazu gezwungen, andere Menschen zu töten, sonst wird seine eigene Familie getötet sozusagen. Und mit Sicherheit kein Meisterwerk, aber es hat voll Spaß gemacht und ich war irgendwie damals halt auch stolz irgendwie, dass aus diesem Austausch was geworden ist. Und wir bis heute haben wir immer ab und zu mal Kontakt und so und er drückt mir auch die Daumen und schreibt mir manchmal, ey, voll cool, dass es bei dir läuft und so und ist halt nett, ne? Ich finde, der ist ein nicht umsonst umstritten, aber ich finde den interessant und ich finde den spannend und witzig irgendwie.
Ja. Witzig, ja, bei mir ist es letztes Jahr ähnlich gewesen. Ich hatte auf meinem YouTube-Kanal eine Reihe gemacht, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Mhm. Und auf dem ersten Platz habe ich seinen Film Hanau gewählt, weil ich den schäbig fand. Mhm. Und daraufhin kriege ich eine Mail von ihm. Ja. Der schreibt so, ja, wollen wir nicht mal darüber reden? Und ich dachte so, was erwartet mich da jetzt? Weil ich habe im Hinterkopf natürlich noch, dass er sich in Boxring mit Leuten gestellt hat. Brüllt er mich da vor der Kamera zusammen? Und dachte aber, ey, wenn er es macht, ja, habe ich nichts zu verlieren, weil er würde seine Legende einfach nur erweitern, aber ja, die Leute würden mir eh zur Seite stehen. Und wenn er es nicht macht, kann ein spannendes Gespräch dabei rauskommen. Und so war das dann. Und ich war dann ein bisschen fast schockiert, dass jemand, weil ich habe den beleidigt. Also ja, genau, ich war vorsichtig, weil ich auch schon mal mitbekommen hatte, dass er meine Sachen guckt zum Teil. Aber ich habe schon auch meine Meinung gesagt und auch in dem Gespräch, was ich mit ihm hatte, war ich schon so kontra. Ja. Aber der ließ dann auch mit sich reden und das passt überhaupt nicht zu dem Bild, was man von ihm manchmal so bekommt, wenn man ihm zuguckt. So. Und deswegen, ich bin da voll dabei. Ich habe großen Respekt vor jemandem, der sagt so, ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt einfach nach Amerika und hol mir Ben Kingsley für einen absoluten Schmutzfilm. Und wenn der durch ist, mache ich den nächsten. Ich habe gar keinen Bock auf das. Er sagt ja dann so, die Videospiele findet er scheiße oder hat er nie gespielt oder so. Der will halt einfach, er macht es des Geldes wegen, er will, weil er großer Filmfan auch ist. Ne, der guckt selber, aber hat auch da große Freude dran. Ja, deswegen finde ich das eigentlich ganz
geil.
Der
ist auch wirklich ein guter Geschäftsmann. Also der ist einfach ein genialer Produzent sogar.
Ja.
Und ein Schlitzohr natürlich.
Ja, ja.
Ne, der kennt alle Tricks und so weiter. Aber ich habe auch ein Herz für Leute, die anecken irgendwie. Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich habe auch ein Herz für Til Schweiger. Mit ihm habe ich auch einen Film gemacht, ne? Und war immer irgendwie Fan. So,
welchen?
Das ist der Crow-Film. Den hat er produziert und hat auch mitgespielt, ja.
Hat er in The Crow mitgespielt?
Ich habe den Film nicht gesehen.
Du hast The Crow?
Nicht The Crow, der Crow-Film. Hier Zeiten, wie heißt der?
Unsere Zeit ist jetzt.
Unsere Zeit ist jetzt.
Ach,
das war mein erster
Crow, mit dem Musiker
Crow-Film. Der Crow-Film. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du hast The Crow geschrieben.
Ach so.
Weil der auch mit Bill Skarsgård ist. Und da dachte ich so, das wäre, du wärst als Skriptdoktor an Z geladen worden.
Aber das war tatsächlich, auch mehr oder weniger parallel, stimmt.
Ja.
Nee, ich meinte Crow, den Rapper Crow.
Ach so,
okay. Da gab es einen Film, eine Komödie und das war damals auch mal meine Idee.
Das habe ich nicht.
Und ich wollte nur sagen, ich finde Leute, die so umstritten sind, ich versuche immer irgendwie auch dahinter zu gucken, ne? Weil ich finde auch Leute, die irgendwie viel erreichen, so wie Uwe das erreicht hat und dann irgendwie trotzdem das nicht so richtig funktioniert oder halt so auch Leute, die dann so, ich tue mich dann immer schwer, wenn Leute dann so draufschlagen und so, das ist so, ne, und ich weiß es nicht, dahinter steckt immer noch irgendwie ein Mensch und gerade wenn da noch ein Mensch dahinter steckt, der dann so offen ist, den du beleidigen kannst und der dann mit dir ins Gespräch geht, ohne das persönlich zu nehmen, ne, das fand ich faszinierend
bei ihm. Wobei ich sagen muss, er tut sich da auch keinen Gefallen, ne, also er provoziert das natürlich, er setzt sich in Interviews und sagt, er hat das nur gemacht, weil er, ne, und lästert über jeden, ne, im Audiokommentar kriegt dann Terror.
Ich sag ja auch, lass es. Damals habe ich auch gesagt, bitte lass es doch einfach, konzentriere dich doch auf das, was irgendwie gut ist und so. Und,
was
er kann, ne?
Ich finde, dieser Jason Statham-Film Dungeon Siege, den er gemacht hat, ich glaube, mehr Budget hat er nie gehabt als für den Film. Und ich würde den jetzt nicht als guten Film hinstellen, aber da merkt man, was hätte vielleicht sein können, wenn man dem mal ein bisschen mehr Vertrauen oder ein bisschen mehr Geld nochmal gegeben hätte, vielleicht wäre da sogar mehr rausbekommen. Vielleicht ist er aber auch einfach kein guter Filmemacher.
Ist er genau der Filmemacher, der halt nun mal eben ist. Das finde ich halt auch so. Man muss vielleicht auch Leute dann einfach so, ich meine, er hat ja unglaublich viel erreicht. Jeder kennt Uwe Boll, also jeder Filmnerd zumindest kennt Uwe Boll. Ja. Und er hat da irgendwas Besonderes geschaffen auf irgendwie seine eigene bizarre, ungewöhnliche Art.
Auch Til Schweiger, ne? Der wäre nicht einer der größten, wichtigsten Deutschen in der Filmindustrie, wenn er nicht was können würde und wenn er nicht auch auf mehreren Ebenen Talente hätte, die ihn so weit gebracht hätten.
Absolut. Knocking on Heaven's Door ich weiß noch, wie ich im Kino war und der Film, dachte ich mir so, ey, man kann auch in Deutschland coole Filme machen.
Ja. Auch sein erster Keinohrhasen zum Beispiel, da war so diese Transition-Phase hin zu diesem Instagram-Schmutz, der dann später kam, mit Coco, der war noch nicht vollzogen. Das war noch eine gute Liebeskomödie, fand ich. Der hat noch richtig gut dagestanden. Und er war so ein super Sympath. Das hat sich dann irgendwann gewandelt. Aber die Öffentlichkeit liebt das natürlich dann auch,
auf Leute draufzuhauen,
Bild
zu kippen und dann
Helden stürzen zu sehen.
Genau, und dann macht es auch nicht besser. Ne? Der hat ein Millionenpublikum erreicht, immer wieder. Und ja, ich war damals total stolz, ne, als Unsere Zeit ist jetzt. Damals hieß der noch Don't Believe the Hype, der Film, so ein Arbeitstitel. Als der bei Barefoot gelandet ist, da habe ich gedacht, hey, wir sind bei einer der größten Produktionsfilme in Deutschland und ich sitze hier zusammen mit Til Schweiger. Ne. Das war für mich wie ein Ritterschlag. So, ne. Ich fand das total cool, weil ich finde, man muss immer auch aufpassen, man selber sagt dann irgendwo mal was Falsches, ne? Mir ist das auch schon mal passiert und dann kriegt man mal so nur so einen Geschmack, wie das ist. Ne? Man hat irgendwo mal in einem Podcast oder im Interview was Falsches gesagt und dann auf einmal wird man dafür gebasht und dann kriegst du Kommentare auf YouTube und mit mir macht das schon so, oh, und ich habe das nur einmal gehabt. Ja. Wie geht's mit Leuten, die das ständig haben, die ganze Zeit, obwohl du erfolgreich bist und so weiter. Also ich finde, das würde ich zum Beispiel nie machen. Ich würde nie irgendwie blöde Kommentare irgendwo schreiben oder die Bild-Zeitung lesen.
Wenn dann direkt bei
mir. Wenn dann direkt, ja, das ist aber wirklich. Nee, sag's den Leuten direkt. Naja. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Leute das noch machen.
Ich muss da leider ein bisschen Schuld auf mich. Ich bin sehr biestig, wenn es um
ich weiß.
Das geht. Das habe ich noch nicht mitbekommen in 250 Folgen.
Gerade so seine...
Du willst auch, dass die Bergdoktor-Zuschauer alle sterben bald.
Ja,
ich will, in dieser Folge.
Ich will nicht, dass sie sterben. Sie werden nur bald sterben.
Alleine in dieser Folge, warte.
Das macht der Tod, das macht das Leben.
Wann hat David vorhin gesagt, das war so ein bisschen unnötig, diese Nullnummer. Du hast irgendwann noch gesagt, dann ist noch eine Nullnummer.
Bei Scream. Ich glaube, dann lasse ich ausfallen, weil dann muss ich Scream 7 gucken. Aber ich habe keinen Bock, abends da bei dieser Nullnummer zu sitzen und dann den auf Deutsch mir anzuschauen.
Das Scream-Screening.
Genau, das Event.
Also auf der anderen Seite, ich mag das ja, wenn Leute ihr Herz auf der Zunge tragen.
Ja,
ich mag das schon.
Das
man muss
ja,
nur, man muss nur mit dem dann umgehen.
Man was muss damit, genau.
Ich finde das alles gar nicht schlimm. Ich finde nämlich eben, ich will auch eher wertfrei sein. Hey, Leute sollen noch mal ein bisschen sagen, was sie denken. Ja. Ist doch nicht alles so gemeint und soll nicht auf die
Goldwagen. Mit den Konsequenzen muss ich dann halt leben.
Genau.
Also, ne, also Robert wird auf jeden Fall zu mehr Events eingeladen als ich, weil ich die
du bist jetzt Maul auch hier, weil ich auf so Events bin.
Genau, weil ich das Maul zu häufig aufmache. Andererseits muss man auch sagen, ich merke schon auch, die Leute, du bist nicht der Einzige, der das mag. Ne? Leute wollen das auch, weil viel zu viel Wischiwaschi passiert. Ich habe das schon immer so gemacht.
Aber das macht doch auch die Dynamik zwischen euch beiden wahrscheinlich die Dynamik aus.
Ich glaube, wichtig ist es, dass du es auch irgendwie in alle Richtungen machst. Ne? Du kannst Sachen zerpflücken, wenn du sie auch in dieser Fülle liebst, wenn du sie leidenschaftlich liebst.
Ja.
Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es Leute, die das auch mögen. Und es gibt aber auch genug Leute, und das muss man, glaube ich, auch dir in dieser Branche nicht erklären, die dann sagen, gut, da mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben.
Klar.
Das gibt es. Das gibt es. Das gibt es. Noch und nöcher.
Ja, ja.
Ich bin jetzt ein bisschen leider der wieder mal auf die Uhr zeigen muss und sagen.
Schaffen wir überhaupt noch über Martis
Politik? Ich denke nicht. Deswegen habe ich
sorry.
Dieses.
Nein,
das ist alles gut. Deswegen habe ich in meiner.
Ich habe von vornherein gesagt, lass uns nicht über den Film sprechen, weil wir werden eh wieder uns verquatschen.
In meiner Voraussicht dieses Gewinnspiel, Erinnerung, Tischtennisplatte, mal schon in die erste Stunde gepackt, weil ich ahnte, es könnte so kommen. Weil der Film wird ohnehin im Zuge der Oscarverleihung noch genug Bass im März haben.
Wir haben auf unseren YouTube-Kanälen auch Einzelkritiken.
Schon lange her, aber wir reden einfach nächste Woche in Ruhe drüber, da sitzen wir zu zweit. Nächste Woche gibt es dann Marty Supreme. David hat dann vielleicht The Bluff gesehen. Das könnte dich interessieren, weiß
Paradise
ich nicht.
Paradise, nee, will ich, nee. Achso, nee, doch,
dieser
vielleicht.
Dieser Piratennummer mit Carl Urban, weiß ich nicht.
Ist
also du wirst
Ernst
ihn ausschalten vielleicht, aber du wirst vielleicht reingucken.
Weil Carl Urban mag ich ja eigentlich. Ja.
Vielleicht guck mal beide kacken an der Havel rein, jetzt wo du Coop interessiert warst. Und dann haben wir nächste Woche auf jeden Fall Hoppers. Gucken wir zum Nachhinein an der neue Pixar-Film. Und The Bride kam auch schon die Einladung für nächste Woche.
Mhm.
Haben wir dann auch schon gesehen, ne? Den gucken wir erst nach dem Podcast nächste Woche.
Aber der Astronaut hat noch ein Embargo. Dann, ne?
Der hat, das wissen wir beide nicht, aber den besprechen wir zum Start.
Ja.
Das haben wir alles nächste Woche. Gewinnspiel könnt ihr auf Instagram schön abstauben. Wir wollten eigentlich auch noch, der Vollständigkeit gesagt, über Eric Dane sprechen. Auch das ist jetzt, weil wir so weit sind. Der ist, vielleicht mal es auch nächste Woche nochmal so ein kleiner.
Du wolltest auch noch einen Satz zu Father, Mother, Brother, Sister.
Ja, langweilig, ich habe schon gesagt.
Ja, okay.
Kann ich auch noch nächste Woche machen.
Okay.
Wenn er dann noch im Kino läuft. Arend, danke.
Danke euch,
danke.
Hat Spaß gemacht.
Das heißt, wir zapfen jetzt alle deine Kontakte an für weitere Gäste und du kommst dann auch wieder?
Sehr gerne.
Ihr habt den Entwicklungsauftrag nicht vergessen. Oderbruch 3 und 4 wollen wir noch sehen und ihr müsst es möglich machen.
Und bald auf Netflix und dann werden wir sehen, was das ist.
Ja.
Irgendwas, was Christian Albert anscheinend macht auf Netflix.
Jetzt muss ich immer nett sein zu Sachen, die... Ich muss immer gucken, wo du das Drehbuch geschrieben hast. Dann muss ich immer sagen, ey, war...
Nee. Da bin ich zum Beispiel auch so. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn ich was mache, was euch doch nicht gefällt. Das gehört dazu. Ne, das ist wie wenn man unter Kumpels. Du gehst mit zwei Kumpels ins Kino und dem einen gefällt der Film, der anderen nicht. Klar. Und dann streitet man sich auch.
Man muss von seiner Arbeit auch ein bisschen distanzieren
total
können, um das so zu nehmen. Und das kann ein Teil. Und dann kann es aber ein anderer Teil nicht. Und das reicht einfach wenige Entscheider, die dann keinen Bock auf dich haben, dass die unnötig viele Steine in den Weg
legen. Ja, vor allen Dingen hört man ja auch, also durch unsere Gespräche, die wir ja auch, gerade weil wir jetzt ja wirklich fast alle Gewerke schon mal eingeladen haben, haben wir so viele Perspektiven auch bekommen, ne, wo Film dann nicht einfach nur das Endprodukt ist, sondern man hört dann, wie deine Geschichten jetzt, wo ein Boy Kills World entsteht über Jahre Und dann ist es am Ende vielleicht gar nicht mehr das, was man ne, mal im Kopf hatte, sondern es sind so viele Eventualitäten und Sachen, die dann noch mit reingeraten. Mhm. Das ist dann, wie du sagst, ein Wunder, dass sowas überhaupt entstanden ist. Und dieses Wunder kann, ja, dass es dann auch noch allen gefällt, das wäre dann nochmal das zusätzliche Wunder. Das finde ich auch immer schön, weil das macht Film dadurch nochmal größer, macht meinen Job dann, ich habe manchmal das Gefühl so, ich versuche es dann auch nicht zu überdenken, weil ich oft denke, ich könnte jetzt in der Filmkritik auch sagen, ja, aber es da haben hinterher im Hintergrund Leute bestimmt geschwitzt, aber wenn das Endprodukt mir dann nicht gefällt.
Genau, das ist bei Boykels World ist auch ein gutes Beispiel, da wurde ich als Autor auch irgendwann ersetzt, ne? Und dann kam ein ganz toller, geschätzter Kollege, Tyler Burton Smith, ein Kanadier drauf und so. Dieser Prozess, man steckt nicht immer drin. Aber gerade deswegen finde ich es gar nicht schlimm. Weißt du, wenn ihr den nächsten Film besprecht, bin ich total geehrt, allein schon, dass ihr das macht. Und dann will ich aber auch hören, was die Leute wirklich denken. Mhm. Und du willst nicht hören, so, ah, das bringt einem nichts.
Ja, ja.
Ich finde, das gehört einfach dazu. Da braucht man eine dicke Haut. Ich habe auch genug Filme gemacht oder Sachen gemacht, die schlechte Kritik bekommen haben oder nicht so gute. Nicht genug, aber schon ein paar. Und da lernt man auch so, das gehört halt dazu. Mir gefällt ja auch nicht alles.
Naja.
Ich kenne es auch, wenn ich Sachen gucke von Kollegen, ne, und ich auch denke, oh, ich mag den so
hoffentlich
gerne.
Hoffentlich fragt er mich nicht, wie ich es fand.
Ich muss nach dem Screening, wo ist der Ausgang? Hoffentlich fragt mich keiner, wie ich den Film finde. Hey, das kennt doch jeder.
Ja, da kommt doch nie drum rum. Wir müssen immer sagen, was wir denken.
Ja, ihr beide habt das harte Los, ihr müsst es einfach sagen. Aber ich würde euch ermutigen, einfach immer ehrlich zu sagen. Und man kann doch immer noch trotzdem was Nettes sagen. Ich weiß, hey, das ist nicht mein Ding. Man kann es ja immer noch ein bisschen relativieren.
Der Schriftzug.
Ich finde, du machst es auch immer sehr nett. Ich hab ja so dieses
das Ding, würde für David einer der größten Kritikpunkte an mir sein.
Naja, aber ich finde dieses relativ, also ich habe dich halt schon so lange halt, ja. Ich habe so fast das Ding, ich muss immer irgendwie gucken, was denkt Robert über den Film. Auch wenn ich manchmal nicht das ganze Video gucken kann, spule ich immer vor, um dein Rating am Ende zu sehen.
Du bist dieser...
Dieser eine Typ, der mich so nervt.
Du siehst das immer in Analytics, du siehst immer so, Zuschauer fallen ab und dann hinten dieser Peak, wirklich so assi.
Sorry.
Ich müsste die Punkte jedes Mal woanders, müssen wir die eigentlich verstecken oder so.
Weil hinter jedem Film steckt ja so viel Liebe und Leidenschaft und keiner will einen schlechten Film machen. Weißt du, und das ist halt...
Das war immer mein Ausgangspunkt vom Schauspieler sein früher. Ja. Ne?
So hat, wir haben früher ganz viel diskutiert und wenn ich dann auf Filme eingekloppt habe, hat er immer gesagt, ja, aber da haben doch ganz viele Leute, und ich gesagt so, ey, das ist so wie, ich komme wieder mit dem alten Beispiel, wenn du in eine Bäckerei gehst und dann siehst du dann den Bäcker, wie er da schwitzt und macht und dann kriegst du ein Brötchen, was aussieht wie so ein Stück Scheiße, dann ist es immer noch Müll. Ja, dann hat der dafür geschwitzt, der arme Kerl, aber er ist halt ein richtig mieser Bäcker.
Aber du hast nie ein Brot gebacken.
Das muss ich aber auch nicht.
Du willst ja auch andere Leute davor schützen, dass sie da hingehen.
Um den Perspektiv, genau, das verstehe ich. Mein Perspektivwechsel ist dann aber, als der Schauspieler war und zum Beispiel sowas wie Geile Zeit für RTL gedreht hat, Sketch Comedy, International Emmy nominiert, aber waren die wirklich knallerlustig, aber auch sowas wie die Dominik Grafs im Angesicht des Verbrechens, also wirklich geiles Kram. Und in beiden ist nur das gleiche Gesicht mit drin gewesen. Merk dich halt so, ja, du gibst dir bei beiden Mühe und das eine ist, und das andere ist, hui. Und dann denke ich halt so, das ist mir immer so schwer gefallen, vor allem in den ersten Jahren, so richtig grantig ranzugehen, weil ich dann, und das wäre die Analogie, sage, ja, von außen richtig, aber du musst auch einmal ein Brot selbst voller Liebe backen und verkacken, um das auch mal so ein bisschen zu spüren. Das ist zumindest immer meine Position gewesen, woher ich komme.
Yeah.
Der Weg ist ein anderer. Ne?
Aber das ist ja, man ist ja authentisch so, wie man halt ist. Ne? Ich finde es ja auch lustig.
Ja, ja.
Ich finde es lustig, weil ich bin privat bin ich mehr wie du.
Ja, ja, ja.
In der Öffentlichkeit bin ich mehr wie du.
Ja, ja.
Weißt du so?
Und diesen Schritt kriege ich nicht hin. Das würde ich mir manchmal auch wünschen, aber ich bin leider immer so. Naja.
Was ja auch wirklich nicht schlimm ist.
Ja.
Nein.
So, Leute. Dann
danke, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank.
Das war, glaube ich, schon der Gast, der am flüssigsten vorgetragen hat.
Man merkt, dass du mit Worten umgehen kannst.
Man merkt, dass du...
Ich hoffe es.
Jetzt ganz letzte Frage, muss direkt antworten. Bestes Drehbuch aller Zeiten, was du kennst?
Adaptation.
Okay.
Das ist ja noch gar nicht gesagt, diese Folge.
Sorry.
Vielen Dank.
Tschüss.
Auf bald. Macht's gut, bis nächste Woche.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.